Und damit willkommen zu einer neuen, wunderschönen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout.
Yay!
Willkommen zu der aktuellen Folge von Black Mirror. Oder hier sind yes. Whatever floats your boat.
Ja, die Welt geht unter, dürfen wir uns setzen. Es ist so ein bisschen...
Ein bisschen, ja.
Ja, wir haben uns überlegt nach den Ereignissen, dass wir die Folge, die wir heute dazwischen geschoben haben zur Aufnahme, dass wir die zumindest starten damit, dass wir ein bisschen über die aktuellen Ereignisse sprechen. Heute ist Samstag, der 25. Juni, das heißt, gestern ist Roe v. Wade gekippt worden und in Oslo hat ein... Mensch in eine schwulen Bar gefeuert und zwei Leute getötet und ich glaube 21 andere
verletzt. 21 verletzt, 10 davon schwer.
Also heißt das leider
also Gottes. Also wir wissen auch nicht, ob nicht bis heute Abend, morgen oder zur Ausstrahlung dieser Folge schon noch mehr Leute gestorben sind. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es passiert ist. Wir wissen, dass der Mann, der das verursacht hat, festgenommen worden ist und vorher von Anwesenden überwältigt worden ist
das
und festgehalten worden ist, bis die Polizei kam. Wir wissen, dass die Osloer Polizei innerhalb von weniger als 15 Minuten vor Ort war und den Typen festgenagelt hat. Mehr wissen wir nicht.
Wir wissen, dass der Pride in Oslo heute abgesagt wurde, aber wir wissen auch, dass sich eine große Menschenmenge zusammengefunden hat.
Im Goethe-Park.
Im Goethe-Park in Oslo, genau.
Findet ihr das richtig, unter den Umständen die Pride abzusagen? Das wurde ja heute heiß diskutiert, ob man das machen soll oder nicht.
Ich finde, die Absage erfolgte schlicht von der Polizei aus Sicherheitsgründen, was ich völlig richtig finde.
Ich finde es nicht richtig. Aber gut, ich weiß es nicht.
Die Polizei ist sich unsicher darüber, ist sie auch noch in dem Moment, ob das ein Einzeltäter ist, ob das eine organisierte Aktion war, ob es eventuell mehr Leute gibt, die irgendwelche Dinge tun wollen.
Ich denke immer, weißt du, wenn jemand was einem antun will, dann kann der das auch schaffen. Hm. Also meinetwegen, überall sind große CSDs und überall kann einer am Fenster stehen und plötzlich in die Menge schießen. Dafür muss nicht am Abend vorher was Schlimmes passiert sein. Das kann einfach passieren. Garantie hast du halt
nicht. Den muss man ja aber trotzdem nicht entlang einer bekannten Route 100.000 Leute verlieren.
Ich glaube, es wäre aus legalen Gründen, wäre es wahrscheinlich, würde man im Nachhinein, hätten sie es stattfinden lassen und es wäre was passiert, würde man sagen, okay, wie grob fahrlässig war
das?
Ja,
das ist die Angst.
Nach den Vorzeichen jetzt noch trotzdem lala. Ich finde es absurd, dass darüber diskutiert wird, ob das ein homo- oder ein queerfeindlicher Angriff war oder nicht.
Ja, das ist.
Ja, wird heute ja in so Troll-Kommentaren alles so.
Das müsst ihr wieder auf euch beziehen, wo ich auch denke, so, are you fucking serious?
Das war reiner Zufall.
Könnt ihr euch an die Diskussion nach Orlando nicht mehr erinnern?
Doch.
In den 2-3 Tagen nach Orlando gab es diese Diskussion genauso, wie sie es jetzt gibt. Oder man, das weiß man doch alles gar nicht, man weiß auch nicht, wie sie sind. Was es natürlich auch gibt, ist, weil das ein norwegischer Staatsbürger iranischer Abstammung war, dass es jetzt jede Menge rassistischen Bockmist im Internet zu lesen gibt und über die europäische Asylpolitik diskutiert wird. Dieser Mann ist norwegischer Staatsbürger. Wir wissen übrigens nicht, das weiß im Moment übrigens niemand, weil die Polizei nichts bekannt gibt, ob der junge Mann in Norwegen geboren ist oder nicht. Trotzdem fühlen sich jetzt 500.000 Leute berufen, unter anderem ehemalige Mitarbeiter des Vatikans, die sonst nichts zu tun haben, darauf hinzuweisen, dass das ja alles bla und blub und überhaupt und leck mich doch am Arsch. Gut,
aber diese ganze Erregungskurve Internet, die muss man jetzt ausblenden.
Ja,
man muss jetzt an die Leute denken und man muss sich wieder vergewärtigen, dass auch in den westlichen Demokratien und überall LGBTQ-Leute gefährdet sind, immer.
Ja.
Und das ist eigentlich das, was einem wieder schmerzhaft so ins Bewusstsein gekommen ist. Alle anderen Geräusche blende ich total aus.
Ist sicher richtig. Und ich will auch einfach nicht, ich will mir die Angst nicht einjagen lassen, jetzt nicht auf den Pride zu gehen. Mir hat heute jemand geschrieben, der schrieb, er fühlt sich jetzt so unsicher, er hat sich so auf die Pride gefreut und jetzt fühlt er sich so unsicher und hat Schiss, dahin zu gehen. Ich kann es total nachvollziehen, ich kann es total verstehen, aber ich habe mich da nie sicher gefühlt, to be honest. Also ich hatte nie das Gefühl, ich bin in einem Safe Space auf der Straße bei einer Pride. Ich hatte immer, ich wusste, ne, wenn ich hier weglaufe und zur U-Bahn gehe, kann mir immer was passieren.
Ja, ich komme gerade frisch vom East Pride, das ist so ein Mini-CSD, der in Berlin durch die ehemaligen Ostgebiete führt.
Die ehemaligen Ostgebiete durch Pommern.
Alles gebammt
haben. Und da bin ich auch nur heute hingegangen, weil ich dachte, nee, also wegen so einem Arschloch, der hält mich doch nicht ab, auf die Straße zu gehen, sonst wäre ich vielleicht gar nicht gegangen. Also das ist eher so ein Trotzimpuls denn bei mir, weil ich denke, nee, also mein öffentlichen Raum, den ich mir als Tatjana nehme, und ich fahre ja immer U-Bahn und alles, das ist halt so, mir ist noch kein Auge ausgeschlagen worden wie Jerome oder so, aber ich bin noch kämpferisch genug zu sagen, mit mir machst du das nicht, so rum.
Ja, das aber Jerome ist das ja seinerzeit auch an einem Ort passiert, der eigentlich so ein bisschen safe-spacig war.
Naja, es kann überall passieren.
Naja, es war direkt vor der Tür eines Schwulenladens, mehr oder weniger. Also, das heißt, es kann immer passieren. Und ich glaube, was Heterosexuelle, die sich jetzt solidarisieren wollen, immer nicht überreißen. Ich bin da ganz bei Barbie. Ich fühle mich als schwuler Mann in der Öffentlichkeit nie hundertprozentig sicher. Ich gehe nicht vor die Tür und denke, wenn jetzt alle wissen, dass ich schwul bin, ist das alles total fein und alle sind super damit. Davon gehe ich nie aus. Sondern ich fühle mich immer ansatzweise bedroht. Und das
ich nicht. Nee. Also die macht, nee, die gebe ich dir
nicht. Ja, ich finde das gut, dass du das entscheiden kannst oder dass das für dich noch nicht so präsent ist.
Ich schätze, wenn mir was passiert wäre, dann würde ich auch anders reden.
Wie ich in meinem Buch geschrieben habe, in Tragisch, aber geil 2.0, ich hatte so lange keine Angst, bis man mir einen Grund gegeben hat, Angst zu haben. Und das ist halt tatsächlich, also ich trage die ja bis heute mit mir rum, die ist auf jeden Fall auch überspitzt und überzeichnet und ich habe zu viel davon, aber ich bin die halt nie wieder losgeworden.
Ja, das glaube ich auch, dass das gut passieren kann, aber es ist ein Glück noch nicht passiert und insofern bin ich trotzigst, werde ich weiterhin keine Angst haben.
Ich habe in meinem Leben dreimal so sehr aufs Maul bekommen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Einmal davon auf der Christopher Street. Insofern, man ist nirgendwo sicher, egal wie es heißt.
Weißt du, du musst Delusion. Delusion ist wieder das Konzept. Convince yourself. Ich darf wieder erzählen, was ich schon zehnmal erzählt habe, höchstwahrscheinlich, als ich einmal in Warschau von einem CSD, von einer schwarz gekleideten Polizeikohorte ins Hotel gebracht wurde und die haben mich so in die Mitte genommen. Und das war mein Britney Spears-Moment. In dem Moment habe ich einfach gedacht, ich bin in so einer Choreo und in so einem super Video von Britney Spears. Und um mich herum die schwarz gekleideten Polizisten und ich habe da meine Tänzeschritte gemacht und fand es großartig. Ich habe nicht eine Sekunde an die ganzen Leute gedacht, die außen standen.
Das Lied zu Tatjanas Lebenshaltung ist ja eigentlich die Abschlussnummer aus Kiss of the Spider Woman. Die heißt Only in the Movies und und wird von einem Schaufensterdekorateur gesungen, der eigentlich schon tot ist, weil er gerade von der Polizei erschossen worden ist.
Ja, es ist immer ein bisschen Norma Desmond mit dabei. Ja,
der aber darüber fantasiert, dass sein ganzes Leben ja eigentlich ein einziger Film ist und dass das jetzt das Happy End
ist. So ist es, aber ein bisschen ist es auch, ich liebe das Leben von
Kennt ihr dieses Buch, Movie Star?
Ja.
Das war ja auch sehr schön, das kann ich mal, ich pack's in die Show Notes, das könnt ihr gerne lesen, das ist sehr schön.
So,
nachdem wir das jetzt, wir wollen da nicht zu tief gehen, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen Eskapismus anbieten in diesen Zeiten, dass ihr auch ein bisschen mit uns lachen könnt. Ach, Oskar, guten Tag, das war jetzt wieder nötig, verpiss dich mal. Ach, diese Katzen. Und deswegen, unser Thema heute ist auch ein nicht weniger deprimierendes.
Ach, das kann
auch nicht die Frage, bin ich schön?
Oder du?
Ja, danke.
Also bin ich schön heißt das Thema.
Genau. Ja. Die Frage haben wir drei uns getrennt voneinander privat gestellt und werden heute über unsere Erkenntnisse und Delusions sprechen. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, was wir als Spiel machen könnten. Und ich habe die Idee gehabt, dass wir mal wieder Stadtland schwul bzw. Stadtland plus spielen können. Allerdings mit Komplexen. Also wir suchen einfach nur Komplexe und einer sagt A, der nächste entscheidet, wann Stopp ist und zu diesem Buchstaben müssen wir dann alle Komplexe uns ausdenken. Okay. Wenn wir die nicht haben, können auch fiktiv sein, ne?
Okay.
Es muss nur zu den Buchstaben passen.
Ja, ich habe schon genug, aber…
Sommerkomplexe.
Vor allem Sommerkomplexe, weil wir haben ja Sommer, wie man am Gewitter, das ihr vielleicht draußen hören könnt und schwer erkennt. Ja.
Okay, fang an.
Ich sag A, du sagst Stopp?
Ja.
Okay. A.
Stopp.
B.
Stopp. Ich wüsste eins.
Ja, hoffe ich doch. Schulz?
Ach, muss ich auch eins sagen?
Ja, jeder
Wir muss. Alle, du Eimer.
Blässe.
Schön, dass du anfängst. Gut, Frau Schulz hat Blässe.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, bei mir Beziehungsunfähigkeitskomplex. Den habe ich. Den habe ich, doch, den habe ich schon.
Erklär das.
Dass ich nicht mehr weiß genau, ob ich in meinem fortgeschrittenen Alter noch für eine monogame, langfristige Beziehung in der Lage wäre. Weil okay. ich schon so versaut bin, dass ich das glaube, nicht mehr zu können.
Ja. Ich habe Besenreißergewitter, das ist wesentlich weniger schön. Aber das finde ich eine spannende Frage. Ich habe neulich in einer Fernsehshow, ich hatte ja gerade Corona, ich lag 10 Tage hier zu Hause und habe...
Ach, ich dachte, du warst wieder zu Gast.
Tatsächlich. Was? Wo?
Bei einer Fernsehshow. Nein.
Ach so, nein. Ich lag zu Hause 10 Tage lang und habe nur Fernsehen konsumiert.
Warst du das nicht bei Viva La Diva, die den Preis überreicht hat? Entschuldigung.
Wir wollen Thema, nicht darüber sprechen.
Okay, nein, wollen weiter. Nicht. Nein, wir wollen nicht darüber weiter. Sprechen. Also, du warst krank, hast Fernsehen geguckt.
Genau, und da habe ich in irgendeiner Sendung ging es um Liebesfähigkeit und Beziehungsfähigkeit und da sagte dann der eine Charakter zum anderen, weil die eine hatte auch diese Beziehungsunfähigkeitsangst und die andere sagte dann, naja, ich habe irgendwie gelesen, man liebt niemals zweimal gleich. Und ach, das klingt aber so hoffnungsvoll, und sagt die andere, nee, das heißt nur, du bist nach jedem Mal dann auf eine neue Weise vernarbt und verkorkst und es wird immer, ja, immer schwieriger, das sich da noch drauf einzulassen. Ist das ein realistisches Ding, was wir alle mit uns rumtragen, Frau Schulz?
Also ich kann mich noch genauso verlieben wie mit 16, habe ich in dieser Sendung auch schon mehrfach gesagt. Genauso wie mit genau den gleichen Schmetterlingen und genau dem gleichen Irrsinn.
Mit der gleichen Naivität?
Nein, nicht mit der gleichen Naivität, also weil nicht. Ich erwarte nicht mehr das gleiche Ergebnis.
Also du verliebst dich einseitig. Du holst dir einen runter und verliebst dich ins Buch.
Nee, das. Nee, also das kann ich auch. Aber ich verliebe mich noch. Also ich verliebe mich viel seltener als in meinen 20ern. Das ist natürlich normal. So jetzt passiert alle Jubeljahre mal. Aber wenn das so ist, dann sage ich das einfach. Und gucke, was passiert. Und bin auch nicht böse, wenn dann nichts passiert. Hm. Ist auch okay. Kann man sich an dem Gefühl auch Freude haben, machen, lassen, bla.
Sie sind Journalistin. Sprechen Sie doch mal hier gerade aus.
So, genau. Ususgerechtes Deutsch, bitte. Und ja, ansonsten, natürlich besteht dein Herz. Du bist über 40, meine Liebe, sagen wir mal freundlich. Ja. Und natürlich besteht dein Herz hauptsächlich aus Narbengewebe. Das ist ja auch okay. Also das ist so, die Seele und das Herz wird in Liebesdingen dann halt ab einem gewissen Alter so ein alter Baseballhandschuh, in den schon relativ viele Bälle geflogen sind. Mhm. Das ist dann halt irgendwie ein bisschen abgeledert und vernarbt. Das ist doch in Ordnung.
Ja, abgeledert.
Ja, ja, Frau gut, Berlin. Okay. Wenn man sich so richtig verliebt, habe ich mich ja ewig nicht mehr. Und ja, insofern weiß ich gar nicht, was dann passiert. Aber
soll ich dir mal Angst machen?
Nee, brauchst du nicht. Aber die Möglichkeit sozusagen, bei mir sind es eher die eingefahrenen Rituale, die ich jetzt so habe und die ich gar nicht bereit bin, mehr für eine zweite Person aufzugeben. Mm. Das kann sich natürlich ändern, wenn du richtig verliebt bist.
Kauzigkeit, möchtest du sagen.
Ja, Kauzigkeit, ja, genau. Verschrobenheit, alles so. Man hat sich sein Leben alleine eingerichtet und so ist es auch schön. Also ich leide nicht darunter, dass es nicht so ist.
Macht es dir denn Angst, darauf zu hoffen, dass da jemand kommt und das alles kaputt macht?
Es macht mir keine Angst, aber es ist eher so eine Unsicherheit, werde ich dann so variabel noch sein können, dass ich das alles wieder zugunsten einer Zweisamkeit aufgebe oder ummodeln kann.
Und echt nicht mehr wollen.
Honestly. Ja, das ist es ja.
Also das ist es ja.
Aber wenn
weniger
du verliebt bist, ist es wieder anders.
Weniger die Furcht, dass ich nicht mehr dazu fähig bin, sondern eher halt mittlerweile dieses Abwägen. Und es ist natürlich nach meiner letzten Beziehung, nach der verrückten Ehe, ist ja jetzt eh Brachland und verbrannte Erde. Aber genau. Aber es ist halt auch so ein Ding, dass dieses Abwägen vorher schon von, ich weiß, wenn ich mich jetzt auf diesen Weg begebe und wenn ich mich dafür öffne, dann, ich lade ja das Chaos in mein Leben ein. Ich bin ja dann auch nicht mehr ich selbst. Nee. Ich bin ja jemand anderes dann. Ich bin ja jemand, der dann plötzlich von all meinen Unsicherheiten komplett dominiert ist und von meinem, wie viel passe ich mich an und wer bin ich eigentlich, wenn ich irgendwie jemandem so doll gefallen will und was mache ich denn jetzt? Und bin ich willens, also das ist ja auch, wenn man mit Mental Health so ein bisschen zu tun hat, wenn man sich sein Gerüst gebaut hat, was einen so stützt, bin ich willens, das alles diesem Typen in die Hände zu legen und dem quasi ein bisschen die Möglichkeit zu geben,
das auch einzureißen. Ja. And no, I'm not.
Ja, ja,
no,
das I'm ist not. Das
Problem. Also ich bin irgendwie noch masochistisch genug.
Ach nee.
Aber ich bin inzwischen auch sau ehrlich. Und overshare wahrscheinlich am Anfang von Beziehungen.
Same.
Und denke dann immer, wenn ich dem jetzt beim zweiten Date die komplette Katastrophe serviere und der dann bleibt, dann haben wir eine Grundlage.
Du. Aber das kann ich nachvollziehen. Das kann ich auch
ich hab, als ich meinen Ex-Mann kennengelernt habe, ich habe bei unserem allerersten Date, das waren die zwei Feuerproben, die ich ihm quasi in die Hand gegeben habe. Das erste war, dass ich ihm gesagt habe, übrigens, ich bin HIV-positiv und da hat er noch relativ kulant reagiert. Und da habe ich gesagt, übrigens, ich bin eine stadtbekannte Drag Queen. Und ne, das waren ja. die zwei Sachen, die ich ihm erstmal ja. zu kauen gegeben habe, um zu gucken. Ja. Genau. Ja. Eigentlich, um mich selbst zu sabotieren, ja. aber gleichzeitig auch, um mich abzusichern und zu gucken, okay, ja. also wenn er die zwei Hürden jetzt nicht galant und locker ja. überspringt, dann ist hier sowieso Schicht im Schacht.
Ja, absolut. So machen wir das heutzutage.
Hat nicht
Sind
genutzt.
Wir uns einig.
Nee, hat nichts geholfen. Hat er sich gut verstellt. So, ja, genau. weiter. Nächstes. A, B, C,
okay.
D, E.
Soll dann, ich habe A gesagt, du hast Stopp gesagt, ne? Ja, dann bist du jetzt dran und die Schulz muss Stopp sagen, oder?
Okay.
A.
Stopp.
H.
H.
Komplexe mit H. Homosexualität. So gesamtkörperlich gesehen. Ich
habe eine Alliteration. Hässliche Hoden.
Nein, nicht hässliche Hoden. Aber vielleicht.
Ja doch, das ist meine. It's
not your job to reinterpret. Du hast doch deine Hoden überall gezeigt auf der Bühne.
I know.
Die können doch nicht hässlich sein.
Nö.
Nee, sonst auch nicht.
Ich habe mir eine ausgedacht.
Wieso? Es gibt ja. jede Menge hässliche Dinge auf Bühnen zu sehen.
Nein, aber die waren
meine
nicht
Hoden
hässlich.
Waren schön.
Ja,
die
waren
gerne
schön.
Gezeigt.
Ja.
ja. Schöne, pralle, dicke Hoden.
Ja, absolut.
Ja.
Nee, also das kann es nicht sein. Aber hässlich ist natürlich ein Komplex.
Ja. ja.
Hässlich ist, kommen wir ja gleich zu.
Und du, was hast du
die
mit
böse Schwester? Ja, nee, ich denke auch nur gerade an hässlich. Ich muss noch mal weiter.
Ach so, überlegen. Hässlich generell?
Ja.
Fühlst du dich denn hässlich?
Manchmal.
Echt?
Manchmal bist du es auch.
She's the nasty little.
Also ja, nicht
Asch mal in die mehr, M&M's
ehrlich gesagt, sondern, aber da kommen wir gleich zu. Also früher fand ich mich nicht attraktiv und das war aber auch nicht, dass ich mich hässlich gefühlt habe. Aber ein Komplex zum Thema Schönheit haben wir ja wohl irgendwie alle. Da sure. können wir sicherlich noch mehr im Laufe der Sendung darüber reden. Aber ja, vielleicht fällt mir auch noch was Besseres ein. Hoden hast du jetzt leider gesagt. Gibt es noch ein Wort mit H?
Hängetitten.
Mal, hässlich und Hoden.
Hängetitten, Hängearsch. Wie wär's denn mit Hängearsch?
Nee, da habe ich überhaupt keine Angst vor.
Ich mein Arsch ist super. Nee, mein Arsch ist auch super. Da gibt's, ich sag mal Hyaluron.
Hey.
Also so, nein, also mein Komplex ist, dass ich ja nichts davon tue. Ich nehme ja jeden Morgen Bulldog-Gesichtscreme und das war's.
Bulldog-Gesichtscreme ist so für Cis-Männer, die so ein bisschen.
Keine Ahnung.
Ich nehme immer Penaten-Babycreme seit 20 Jahren.
Also ich tue mir das.
Bulldog.
Ich bin einfach zu faul, die Marke zu wechseln, weil ich mich dann ja beschäftigen müsste und man kann doch einfach so weitermachen. Ging doch bisher auch. Mhm. So, ich habe noch nie Hyaluron benutzt und denke immer, vielleicht sollte ich mal, wenn ich mir unter die Augen gucke. Aber
also, man muss Hyaluron ja nicht spritzen, ne? Hyaluron gibt es ja auch in Serien und in Cremes und so.
Ich glaube, wir haben so eine Maske bei Rossmann und ich sehe nichts, was da verbessert sein soll am nächsten Tag.
Nein?
Nichts? Nein.
Also Hyaluron ist ja eine Sache, die du regelmäßig nehmen musst und vor allem musst
ja,
du es dann einschließen in die Haut. Also
das
du trägst ein Serum
nicht.
Auf oder eine Maske und dann musst du eine Okklusion, also musst eine Creme drüber machen, die es dann einschließt in der Haut, weil ansonsten
okay, das mache ich alles nicht.
Hyaluron bindet das Wasser in der Haut und wenn du es dann nicht einschließt, dann ist es halt auch wieder weg.
Ja.
Und
ja.
den Effekt des Plumpings kriegst du nur, wenn du es einschließt.
Okay,
so.
Also Geldschneiderei.
Nö, gar nicht. Wenn man es richtig macht, ist super.
ja,
aber muss halt
richtig, ja.
wissen. So, einfach Hyaluron auf die Haut klatschen und denken, das reicht. Das ist halt
fertig.
Ja.
Ich habe erst, vor wenigen Monaten angefangen, jeden Morgen ein Vitaminpräparat zu nehmen und dachte immer, das funktioniert sowieso nicht. Und dann
das ist eine Alarmanlage.
Alarmanlage vor dem okay. Fenster.
Ja,
das
ja,
funktioniert
ja,
sowieso
ja.
nicht mit den Vitaminen. Und dann ging innerhalb von 2 Wochen mein Zahnfleischbluten weg. Und ich dachte, vielleicht
guck
hilft
mal.
Es doch.
Doch gut. Du hättest einfach nur einen Apfel essen müssen, ne? Aber egal.
Ja, man kann auch jeden Morgen eine Pille nehmen, geht doch viel schneller.
Ja, zu essen. Ja, ja, ja. Okay, nächstes.
So, ich sage A.
Stopp.
P.
Ah.
Oh.
Ein Wort mit P.
Ja, ein Wort mit P.
Pädophilie.
Nein. Penisneid.
Ja, Penis ist natürlich das dominierende Wort bei Schwulen, was mich zu
ja.
meiner super Philosophie, die
Ich würde dann mal Stopp
Wort
sagen.
Die absolut richtiges bringt.
Nein.
Und Philosophie, ein anderes schönes Wort mit P.
Ist die Schwanzgröße schlägt Jugend und Muskeln.
Absolut.
Nee. Bei den Schwulen.
Absolut.
Und das ist eins der Grundübel
Absolut.
Der Schwulen überhaupt ja. weltweit, ja. ist dieser schwanzfixierte Scheiß.
Ja.
So.
Ist ja auch so. Und wir tragen es aber trotzdem auch alle mehr oder weniger mit uns.
Alles schrecklich, ja. ja. Alles schrecklich.
Okay,
man
wer
ist
mich,
so dumm. Man
ich sag's
so
mal ganz dumm. Offen, wer mich daten will, muss keinen großen Schwanz haben. Ich kann auch mit kleinen Sachen
freuen. Ja, das ist jetzt wieder Paul. Ja, Paul. Glauben wir dir alles. Es ist am Ende des Tages die Währung der Schwulen. Und das ist eine Tatsache, die leider nicht zu ändern ist, und es ist schade, dass es so ist.
Naja, ich weiß nicht, ob es nicht zu ändern ist. Ich glaube, es ist, also bei allem, was wir über Body Positivity zum Beispiel reden, das ist ja die letzte Hürde, über die keiner reden will, ne? Auch. Medium-Schwanzigkeit beziehungsweise sogar Kleinschwanzigkeit ist ja nun das Ding, was das einfach absolutes Tabu ist. Darüber wird nicht gesprochen. Ne? Selbst wir können alles sein, wir können dick sein, wir können dies sein, aber da, also ja. das, darüber reden wir jetzt nicht ja. und das geben wir jetzt wirklich nicht zu und so, weil dann ist ja wirklich alles vorbei.
Das Schlimmste.
Und schwierig, ne?
Ja.
Also ich bin ja selbst Besitzer eines sehr durchschnittlichen Penises und das war auch lange echt, also für mich absolutes Tabuthema, darüber zu sprechen, dass…
Aber warum?
Because, weil ich in einer Welt groß geworden bin, in der das absolute Pfund ist.
Bei so. Mir
also,
auch.
Wenn du kannst, wirklich, du kannst alles sein. Du kannst ein Tunte sein, du kannst fett sein, du kannst ja. alt sein. Solange du einen dicken Schwanz hast, ja. wirst du noch gebumst.
Ja.
Fakt.
So ist es.
Und sogar gedatet.
Ja, aber wenn jemand aussieht wie der Vollstrecker und dann so, ja. so eine Fleischwurst
an den Knien. Das ist den Schwulen egal. Die machen die Augen zu und machen
gut,
den Mund auf.
Was ist, wenn du aussiehst wie der Vollstrecker und du hast aber einen kleinen Schwanz? Ja.
dann
wenn
man,
du eine Femtunte bist
romantisch
und hast einen kleinen Schwanz, auf Wiedersehen. Wenn du fett bist und du hast einen kleinen Schwanz, auf Wiedersehen.
Absolut.
Du brauchst dich gar nicht irgendwo anmelden. Du brauchst gar nicht erst online gehen.
Nichts
es sei denn, du bist das passive Loch, das irgendwie drei Fäuste auf einmal schlucken kann, dann bist du vielleicht
aber
noch interessant
für irgendjemanden. Aber dann brauchst du Muskel oder Jugend.
That.
Das
oder Haare.
Das Zweite. Ja.
Aber du kannst nicht femme sein, du kannst nicht dick sein und mediocre bestückt sein, weil ansonsten du bist einfach
wir sind
raus.
Ja,
du
wir
bist
sind ja, wir sind ja schon, wir sind tot. Ja schon beim ersten Schönheitsthema.
Ja.
Also ich persönlich, und Tatjana kann jetzt wieder mit den Augen und mit der Zunge rollen, ist mir völlig egal. Ich finde so eine mega Fleischwurst, die dann hauptsächlich noch beadert ist und aussieht wie als so, finde ich persönlich ein bisschen nicht so meins.
Das ist dein nicht für Alter, mein was aus dir spricht. Das ist die Erfahrung.
Das war schon so, mit 15 oder 16.
Also ich muss da, ich bin absolut visuell total so geprägt, dass ich visuell,
auch.
Je größer, desto besser finde ich.
Ich auch.
Aber tatsächlich hatte ich den besten Sex meines Lebens, Hand aufs Herz, mit eher kleinen Pimmeln. Also
ja.
nicht mal durchschnittlich, sondern eher
aber
noch auf der kleineren Seite.
Die dann
als
kommt.
Passive.
Ja.
Also die Schwänze, die mich ja. am glücklichsten gemacht haben, wenn sie mich gefickt haben, waren, ich hatte da auch ein paar größere, die mich gut gefickt haben und mich glücklich gemacht haben. Aber die, mit denen es wirklich außergewöhnlich war,
ja.
waren dann doch eher auf der kleineren Seite.
Und warum
trotzdem würde ich so einen Typen nie anschreiben.
Ja.
Oder nie sagen, okay, du hast einen kleinen Schwanz, komm bitte
aber
zu mir.
Aber warum ist
ja.
das so?
Ja, das ist eine
Prägung,
gute Frage.
Baby.
Prägung.
Die Schwulen ja, aber das ist ja dann irgendwie so, dass man irgendwas isst, das wirklich lecker ist und was ein bisschen durchschnittlich aussieht. Und dann isst man lieber was gut aussieht, aber scheiße schmeckt. Das
weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um zuzugeben, dass ich Nudeln mit Butter und Maggi tatsächlich echt gut finde? So. Nein, ich muss das Originalrezept der Spaghetti
Nudeln
Carbonara
mit,
aus.
Nudeln mit Butter und ein bisschen Parmesan ist der Hammer.
Ja, nicht Parmesan, Maggi.
Ich mag Parmesan. Aber Maggi ist auch fein.
Also nee, Maggi ist halt das, was man eigentlich nicht gut findet, weißt du?
Ich glaube, sagt wer? Weil Sexualität unumkehrbar gekoppelt ist mit Macht.
Männlichkeit, Virilität.
Dadurch ist dieser große Schwanz ein Ausdruck davon und das ist das, wonach jede kleine Tunte heimlich hungert und daher, glaube ich, sind alle so geeicht. Das ist, glaube ich, der Grund. Weil dieses alleine Top und Bottom ist so eine Scheißkategorie,
oh
auch wenn
Gott.
Man sich das überlegt. Es ist so pervers in sich, aber es
ja.
ist halt genau das führende Modell und das hängt alles miteinander zusammen und das wird dir in der schwulen Szene erst richtig reingekloppt. Ich hatte keine Komplexe, bevor ich mit 17, 18 in die schwule Szene gegangen bin. Die kamen erst dann und die wurden dadurch mitgemacht. Ich werde nie vergessen, dass ich mal einen One-Night-Stand mit einem großschwänzigen, tollen Hamburger Freund von mir inzwischen hatte, der dann irgendwann zu einem Freund von mir sagte, also mit Tatjana könnte ich super zusammen sein, perfekte Symbiose, alles super, aber der Schwanz ist mir nicht groß genug. Ja. Und das hat so gesessen über wirklich mindestens 20 Jahre. Ja. Also das war, werde ich nie vergessen, was diese Fassungslosigkeit, dass das ein Kriterium ist, das ist mir bis dahin überhaupt nicht aufgegangen.
Ich verstehe das wirklich nicht. Ich kann mir doch Schwänze in jeder Größe kaufen. Gibt so 30 Euro. Muss ja schön aufhören schreiben.
Not the same thing. Nein. Gut, haben wir dieses schöne Spiel auch hinter uns gebracht.
Naja,
wir sind schon mitten im Thema. So,
wir sind ja mitten im Thema. Wir fangen mal vorne an. Nämlich mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Also, soweit ich weiß, haben wir jemanden hier sitzen, der gerne passiv ist. Wir haben jemanden hier sitzen, der fast ausschließlich aktiv ist, soweit ich das in Erinnerung habe.
Anal.
Und wir haben eine
Person. Anal. Also, oral, passiv, anal, aktiv, sagen wir so.
Und wir haben hier eine Person sitzen, nämlich mich, die bei Sexualität auch gerne mal fragt, Is it my turn? Und die sich gerne beidseitig bespielen lässt. Meine Frage ist ja, Sexualität muss ja einfach für einen selber schön sein, dann ist sie gut. Und inwieweit muss man denn, um schöne Sexualität zu haben, weil ich glaube, das ist so, in der Lage sein, die Außenansprüche, wie die eigene Sexualität zu sein hat, damit sie schön ist, so ein bisschen außen vor lassen können.
Das war mir ein bisschen zu kompliziert.
Aber es ist doch,
hast du das verstanden?
Ja, aber Ich finde, das ist eine Sache, die sich nicht nur auf Sexualität anlegen lässt, sondern auf das Thema der ganzen Sendung. Also Schönheit generell, wie definiere ich mich? Finde ich mich gut, so wie ich bin, obwohl ich irgendwie dick bin oder älter bin oder die Außen, also das, was das Außen erwartet und das, was ich selber empfinde für mich, ist ja, wie ich mich definiere, ist ja, das ist ja der Knackpunkt von all dieser.
Dann fangen wir mal mit der Definition an und stellen eine sehr einfache Frage, auf die es wahrscheinlich nur wahnsinnig komplizierte Antworten gibt. Nämlich, wir fragen mal mit Frau Breakout an. Frau Breakout, finden Sie sich denn schön? Nö. Was heißt denn das? Elaborieren Sie mal.
Ich elaboriere mal. Ich habe mich. Ich zitiere jetzt kurz aus dem Kuckucksei. Mein größtes Problem ist meine Jugend und meine Schönheit, denn ich war nie jung und niemals schön. Ich war weiß Gott jung und ich war, Gott weiß, auch sehr ansehnlich zwischenzeitlich. Nur nie zur selben Zeit. Das stimmt natürlich so nicht. Ich hatte Zeiten, wo ich jung war und sehr ansehnlich war und meine Tanzkarte war voll und das war alles irgendwie, das lief alles gut. Ich war mir aber damals schon bewusst, dass das nicht das Ticket sein kann. Und habe das auch damals meinen Typen immer gesagt, die ihr ganzes Leben im Gym verbracht haben und sich nur darüber definiert haben, wie viele Typen sie anschreiben oder angucken und ob sie auf einer Party mit jemandem nach Hause gehen können sofort und so. Denen habe ich immer gesagt, Leute, ihr müsst vorsorgen, weil das ist irgendwann vorbei. Beauty fucking fades, so. Und wer seid ihr, wenn ihr 45 seid und die Tanzkarte plötzlich nicht mehr voll ist und die Muskeln anfangen zu hängen und ihr einfach zu alt seid? So, was ist dann? Habt ihr Bücher gelesen? Habt ihr eine interessante Persönlichkeit? Habt ihr Freundschaften aufgebaut, mit denen ihr dann Leute, mit denen ihr euer Alter verbringen könnt, die Zeit,
wo
Ficken nicht mehr wichtig ist? So, wer seid ihr, wenn all das vorbei ist? Und an diesem Punkt bin ich jetzt auch natürlich, es ist ja kein Geheimnis, ich habe ja deutlich zugenommen irgendwie über die letzten Jahre. Und dadurch ist nicht nur der Jugendaspekt, der ja sowieso jetzt mit 44 so langsam, dem ich Adieu sagen musste, sondern halt auch der Attraktivitätsaspekt ist einfach weg. Und ich sitze jetzt da und muss mich neu definieren. Und nein, ich finde mich nicht schön. Ich habe durchaus Tage, wo ich mich angucke und denke, mein Gott, so schlimm ist es nicht. Aber die meiste Zeit fühle ich mich nicht attraktiv. Und das ist auch ein Prozess. Also ich musste halt zwei Sachen parallel und relativ zeitgleich Adieu sagen. Und das ist ein Prozess, der mich beschäftigt.
Klar. Mhm.
So. Das ist einfach eine Sache, mit der ich mich täglich arrangiere und rumschlage. Und ich hatte ja nun lange Jahre Essstörung. Ich habe immer noch eine Essstörung, aber ich kotze nicht mehr. Ich hatte ja lange Bulimie. Und ich habe ja vieles liegen lassen, womit ich früher meine Emotionen reguliert habe. Also Drogen und Feiern und rumficken. All das habe ich ja weggelassen, liegen lassen. Irgendwann auch durch die Therapie und jetzt sitze ich hier und ich reguliere jetzt nur noch mit Essen, was gesünder ist für mich, aber es ist halt optisch jetzt einfach nicht der Burner. Die Leute würden wahrscheinlich denken, ich bin gesünder, würde ich noch kotzen von außen, weil dann würden sie mich angucken und würden denken, naja, immerhin hält sie sich, ne? Der geht's ja gut.
Ja.
So. Und das ist ein Prozess, ein schwieriger Prozess und es gibt viele Tage, wo ich dann denke, mein Gott, aber du könntest doch jetzt einfach wieder anfangen mit diesem ganzen Mist. könntest das alles wieder machen, weil dann würdest du von außen wieder das Feedback bekommen, du bist aber attraktiv und du kümmerst dich ja um dich selbst und she's taking care of herself, she's good to herself und so, weil das wird ja damit verbunden, ne? Ja. Wenn du schlanker bist, wenn du sportlicher bist, denken die Leute, der geht's gut, die kümmert sich, die ist gesund, geistig gesund. Mhm. Fakt ist für mich das Gegenteil. Mhm. Also je mehr ich mich mit dem anfreunde, was ich momentan bin und das eben auch embrace, geht es mir besser mit mir. Mhm. Aber ja, nach außen sieht das anders aus. So.
So, Tatjanuschka, wir stellen mal die gleiche Frage. Findest du dich schön?
Inzwischen finde ich mich nicht schön, aber ich finde mich viel attraktiver, als ich mich gefunden habe in meinen 20ern und 30ern. Ich bin ja nun hier die Älteste in der Runde.
Und das variiert aber auch von Folge zu Folge.
Ja, aber ich schätze, ja gut, mein Selbstbild ist ja bei 28 hängen geblieben. Das wird auch immer so sein. Ne? Das ist die Mae West Delusion, die habe ich voll verinnerlicht. Aber ich glaube, dass ich renne zwar auch ins Sportstudio und hasse es und mache das nur, weil ich glaube, ich will diesen Alterungsprozess damit aufhalten, was natürlich Quatsch ist, weil ich nie so viel zum Sport gehe, dass es doch Tatsache irgendwie Muskelaufbau bringt oder irgendwas. Hm. Ne? Das ist einfach nur für mein Inneres, hast ja was getan, hast irgendwie dir Mühe gegeben. Ist ja gegeben. Auch
gut für die Mental Health.
Ja, also, ne? Das ist gut.
Machen wir uns nichts vor.
Macht aber jetzt keinen Spaß in dem Sinne. Also Ich gehe jetzt nicht gerne da zum Hüpfen, aber ich mach's.
Du hüpfst.
In so einem Kurs. Ich gehe ja nur noch zur Body Balance. Das ist im Prinzip Yoga.
Ich dachte,
Yoga.
Du bist so eine Maschinen.
Nee, diese Maschinen hasse ich ja. Nee. Maschinen habe ich schon immer.
Du machst so Step und so?
Ja, ich brauche so eine Gruppe. Ich brauche so eine Gruppe, die mich zwingt, eine Stunde durchzuhalten. Alleine würde ich nach 10 Minuten beleidigt abhauen. Weil ich irgendeinen anderen sehe, der es besser kann, der besser aussieht. Und dann würde ich sagen, Arschloch, und gehe. Und deswegen gehe ich in so eine Gruppe, da bin ich gezwungen durchzuhalten. Und das ist aber schon die leichteste Gruppe. Aber das ist eben auch Beweglichkeit. Und ich finde nichts schlimmer. Wir haben ja jetzt hier Viva la Diva Bernhard Brink gesehen, der kann gerade noch seine Finger bewegen. Also ich will im Alter immer noch irgendwie so ein bisschen beweglich sein und nicht so eine Körperhaltung wie so ein altes Wrack haben. Insofern gehe ich dahin. So, das wollte ich aber nicht sagen. Ich wollte sagen, dass ich mich früher immer unattraktiv im Vergleich mit anderen gefunden habe. Und ich habe mich immer mit den super hübschesten Szene-Königen verglichen. Mhm. Und das war natürlich falsch. Und hatte kein Selbstwertgefühl über mich und meinen Körper. Und war dann auch zum Beispiel, ich war irgendwann in den 90ern mit einem zusammen, ich sag mal so ein Jahr oder so, und der sagte mir so 20 Jahre später, oh, ich fand dich immer so super damals und du warst so toll und so. Das hat er mir da nie gesagt.
Sure.
Ne? Und ich war völlig fassungslos, dass so eine Äußerung kam, weil der hat mich betrogen ohne Ende. Warum? Wenn er doch mich so toll fand. Ne? Also so. Also da hatte ich schon immer Schwierigkeiten mit früher. Als Tatjana geboren wurde, da war ich ja an 28. der Grenze der Unsichtbarkeit. Deswegen ist ja im Prinzip Tatjana geboren worden, weil ich nicht eingesehen habe, dass ich im Club plötzlich nicht mehr gesehen werde aufgrund meines Alters.
Und da warst du 32 oder so, ne?
Nein. Das ist jetzt 20 Jahre. Ja, doch. Ja. Mitte 30.
Ja.
Aber ab da bist du
in der Szene. Du warst ein heißes Geschleudert trotzdem.
Ja, aber ab da bist du trotzdem in der Szene plötzlich unsichtbar. Das ist halt diese Brutalität der schwulen Szene.
Ja.
Die doof ist. Aber so war's. Und dann habe ich Tatjana erfunden im Prinzip über Köln und über Karneval und wie das alles so kam. Und ab Tag 1 habe ich
beschlossen,
dass Tatjana im Karneval erfunden wurde, erklärt einiges.
Ja,
Schatzi, ich sag dir Wanderrumor. Schau dir Wanderrumor an, die Alte am Anfang.
Ja, absolut. Ganz Sticker. Großes Vorbild. Ja,
ja, toll. Die Lippe. Die war die Wanderrumor-Lippe.
Ja, absolut. Heute noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, Tatjana ist ab Tag 1 Superstar und findet sich wahnsinnig attraktiv. Und das ist bis heute so. Also egal, wie ich mich schminke, egal, was ich anhabe, egal, wie die Haare sitzen, ich sehe super aus und ich bin toll. Und das ist natürlich was das kompensiert auch. Hm. Also du gehst dann raus und wirst natürlich anders wahrgenommen und kriegst Aufmerksamkeit und bist der Meinung, du bist super toll. Und das macht mir Spaß. Und das ist auch dann sozusagen wieder Ego-Futter für die nächsten 2 Wochen.
Hm.
Ja.
Also insofern ist das eine wichtige, ein Regulierungskonzept, um der Unsichtbarkeit und des Alterungsprozesses entgegenzuwirken. Insofern ist Tatjana für mich
super gewesen. Was glaubst du denn, würdest du machen, wenn du merkst, okay, das Make-up hält jetzt nicht mehr da, wo ich es haben will, oder es hängt jetzt doch
zu sehr im Gesicht. Das merke ich schon. Oh Gott, was glaubst du?
Wenn dir Tatjana als Komplimentsgarant wegfällt, hast du dafür ein Konzept, was dann passiert?
Das ist schon so und das ist mir vollkommen egal. Okay. Weil ich bin der Meinung, Delusion. Tatjana ist super, Tatjana ist ein Superstar. Ich kann im kleinsten, engsten Fummel auftreten, bin super sexy. Ich werde enden wie Regine La Femme. Weißt du? So, die hat das auch und das ist super und ich werde noch mit 92 rausgehen und das ist alles toll.
Ich glaube, du wirst enden wie Iris Apfel, um ehrlich zu sein.
Ja, gut, die ist auch toll, aber Regine La Femme ist auch toll.
Frau Schatz, wollte ich schon sagen. Frau Schulz, finden Sie sich denn schön?
Gelegentlich. Also mein Schönheitsbegriff ist, glaube ich, ein anderer, weil mein Schönheitsbegriff schon immer... Das hat was damit zu tun. Ich bin in einer Familie groß geworden.
Haben mich schon immer geliebt.
Nein, ist ganz anders, sondern ich bin in einer Familie groß geworden, in der es ein schlaues, ein schönes und ein sportliches Kind gab. In meiner Generation. Und ich war immer das schlaue Kind. Meine Mutter hat das auch so gesagt. Also das war jetzt keine irgendwie, wir haben uns das nicht selber ausgedacht oder so. Und mein ein Jahr älterer Bruder war immer das schöne Kind. Das war auch der dann so mit 19, Anfang 20 die Modelangebote kriegte und so weiter und so fort. Und wenn ich mich heute angucke, auf Fotos mit Anfang 20, denke ich, honey, you're so fuckable, you're so cute.
I know, and we didn't know.
And I just didn't know. Also ich bin dann nach Amerika, als ich nach Amerika gegangen bin, war ich 21, sah aus wie 17 und jeder in New York wollte mich ficken. Jeder. Und das weiß ich heute. Damals habe ich natürlich nichts davon gemerkt, weil die dachten alle, oh, the cute young one with a German accent, let's fuck that. Und ich habe nichts davon mitbekommen, war auch in einer Beziehung und habe nichts davon wahrgenommen. Heute ärgere ich mich drüber, weil ich dachte, du hättest so eine Schlampe sein können, dummes Stück.
Ja.
Und heute ist es anders, weil da ich Zeit meines Lebens angenommen habe, dass ich nicht schön bin, habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt, dass ich Leute mit Charme, Humor und einer gewissen Portion Intelligenz, nicht zu viel Intelligenz, aber ins Bett quatschen muss. Mhm. Und daran hat sich ehrlich gesagt die letzten 25 Jahre nicht allzu viel geändert.
Das kenne ich aber auch.
Das and ist aber toll, wenn man das kann.
Das ist eine Frage, die ich mir überlegt habe auch. Und schön, dass das jetzt hier sich so organisch entwickelt. Glaubt ihr denn, dass sich nicht schön zu finden gut ist für die Charakterentwicklung, beziehungsweise glaubt ihr, schön geboren zu sein und das auch zu wissen, ist hinderlich für die Charakterentwicklung?
Ich weiß nicht genau, ob es hinderlich ist für die Charakterentwicklung, weil ich auch sehr schöne Menschen kenne, die wahnsinnig charmant, wahnsinnig intelligent und wahnsinnig viel Humor haben. Aber ich glaube, eine gewisse Portion Leiden in der frühen Zeit seines Lebens ist definitiv gut für die Entwicklung von Humor, Intelligenz und einer gewissen Form von Gusto und Überlebenswillen, sage ich jetzt mal freundlich. Und davon, dass man sich von bestimmten Meinungen nicht so abhängig macht. Also, wenn mir heute ein 23-Jähriger im Club die kalte Schulter zeigt, denke ich dann immer, honey, you're gonna be me so quick.
Ja, aber das ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, ich wohne in Niederschönhausen und außerhalb des S-Bahn-Rings ist sowieso viel schöner als innerhalb. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, jeder will innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen in Berlin und
ich
das
nicht.
Ist dasselbe wie, wenn man schön ist und so eine Schönheit ausstrahlt, so eine Model-Schönheit hat, dann gibt dir das so viele Startvorteile in so vielen Bereichen. Mhm. Das ist ungerecht, aber das ist, das geht bis in die Berufsentwicklung und Berufswahl. Du musst wirklich nicht dich anstrengen, du wirst
leisten.
Genommen ob die charakterliche Defizite haben, ist scheißegal, weil sie kriegen das, was sie wollen und sie kommen damit durch und wie die dann mit 40, 50 sind, dann sind sie ja unsichtbar und alt, dann ist es egal sozusagen, was aus denen wird, interessiert ja keinen, aber in dem Moment dieser Jahre zwischen 15 und 35 haben die einfach viele, viele Vorteile, insofern wäre ich lieber so gewesen, glaube ich.
Ich weiß halt nicht, ob das also
weil der Prozess, den wir mit 20 hatten, oder ich zumindest, dadurch mich nicht so attraktiv zu fühlen, der kommt bei denen eben erst mit 40. Mein Gott, ja, dann haben sie immer noch 60 Jahre, um sich damit
klarzubringen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch wie viel Drag Race schaut. Ich weiß, du guckst mittlerweile.
Ich gucke mittlerweile, ja.
Ich gucke gar keinen.
Es gab diese All-Star-Staffel mit Milk. Und Milk gilt ja als eine der, als Mann schönsten Drag Queens, die jemals bei
RuPaul's
Drag Race dabei war. Und dann war die in ihrer All-Star-Staffel da. Und Milk ist halt so ein Paradebeispiel dafür, ne? Weil die halt so hot ist, haben die Leute halt immer gesagt, dein Drag ist mega und du bist so talentiert und du bist so toll. Und die hat die Marc Jacobs-Kampagne gekriegt und die hat das Vogue-Ding bekommen und so, ne? Und die dachte halt, es ist because she's so amazing and her drag is so amazing. Das hat sie auch immer wieder gesagt. Und dann gab es halt in ihrer All-Star-Staffel gab es dann den Punkt, dass sie halt dann da angeeckt ist und die Mädels, die halt irgendwie reflektiert haben, Girl, wir finden dich nicht geil. So, du bist überheblich, dein Drag ist scheiße. Du denkst, du lieferst dir die ganze Zeit ab und you don't. Und als sie dann zurückkam, die ist dann ja nach Hause gegangen und war auch, konnte es überhaupt nicht verstehen, warum sie jetzt rausgewählt worden ist. Und kam dann zurück und dann gab es, als sie dann eine Folge, wo sie dann alle zurück waren, gab es dann so eine Aufklärungssituation im Workroom, wo die Mädels dann mit ihr gesprochen haben, vor allem Kennedy Davenport, und ihr das so ein bisschen klar gemacht haben. Und die ist aus allen Wolken gefallen, dass sie sich selber überschätzt hat die ganze Zeit, weil die Leute ihr aufgrund ihrer Attraktivität gesagt haben, wie toll und wie talentiert sie finden.
Das ist der Kippmoment.
Und das war dieser Kippmoment. Ja. Und du konntest so zugucken. Und sie war halt wirklich, die war vom Donner gerührt.
Ja.
Und die hat das wahrscheinlich bis heute nicht verarbeitet.
Ja, ja, aber das kommt. Und ich hätte es doch lieber gehabt, das kommt mit 40, als dass es schon bei mir mit 18 gekommen wäre. Also ich hätte doch lieber als super attraktiver Mensch auf dieser Welt gelebt, in dieser Zeit der Oberflächlichkeit. Ich meine, wir reden von den
80er, 90er. Also du wärst lieber delusional gewesen und hättest aufgrund deiner Attraktivität Dinge erreicht, die dir eigentlich nicht zustehen.
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall.
Ich weiß das halt, also ich weiß das für mich, also ich arbeite halt in einem Beruf, wo es, ich schreibe halt und habe die letzten 25 Jahre oder länger geschrieben und damit mein Geld verdient. Und beim Schreiben geht es nicht um Attraktivität. Es hat mir
aber du schreibst doch, weil du nicht attraktiv bist, Paul. Du musst doch überlegen, wenn du hübsch gewesen wärst. Wenn du hübsch gewesen wärst, wärst du doch Schauspieler geworden.
Nee, aber das Problem ist,
oh mein Gott.
Ich kenne ja, also es gibt
Savage.
Aber nein, also ganz davon abgesehen, dass das nicht stimmt, weil ich schon, ausnehmend geschrieben habe und ausnehmend geschrieben habe.
Den Witz musst du mir gönnen, der war gut.
Der sei dir von Herzen gegönnt, mein Herz. Das ist nur immer die, ich kenne ja jede Menge attraktive Schriftsteller. Also John Irving ist
Geheimnisse von Pittsburgh.
So, genau, Michael Chabon. Der war mal heiß, jetzt nicht mehr.
Aber früher
war der mal sehr heiß. John Irving ist 80 und ich würde immer noch sofort mit dem schlafen.
Über diese Psycho-Folge werden wir nochmal eine eigene Folge machen.
Ich fand eine gewisse, also hier sind zwei Dinge. Wenn ich attraktive Leute sehe, also Leute, die herkömmlich attraktiv sind, gehe ich immer davon aus, dass sie dumm sind. Das ist,
was auch ein böses Vorteil
ist. Was auch ein böses Vorteil ist und nicht stimmt. Weil du kannst ja über Heidi Klum viel sagen, aber sie ist eine der talentierteren Geschäftsfrauen der letzten 30 Jahre.
Gerissen.
Gerissen so, und verlogen, aber gut.
Ist erfolgreich in ihrem Job. Du kannst so, it works for her.
Ja.
So.
Talentiert finde ich da
jetzt. So, und Christy Turlington war eine der schönsten Frauen der 80er und 90er Jahre und ist eine brillante Autorin.
Ja, es gibt Tausende.
So, ja.
Dr. Eric Chavini, kennt ihr den?
Dr. Eric Chavini.
So. Gutes Beispiel. So, ne? Der hat gerade The Book of Queer, also das ist jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich und ist auf Instagram sehr, sehr erfolgreich. Ein sehr kluger junger Mann, der queere Zusammenhänge, queere auch, ne, die Dinge aus der Vergangenheit dem jungen Publikum Instagram-gerecht präsentieren kann, weil er eben wahnsinnig attraktiv ist. Schöner, junger Mann.
Das nicht unbedingt, aber so
Verlinke ihn mal mit meinem neuen Insta. Oh ja, der ist süß.
Ne?
Ja,
also so, möchte man sich gerne draufsetzen oder so.
Ja, sofort.
Und ne, da hilft das.
Das
und
hilft
der ist
total.
Definitiv nicht doof.
Der hilft, aber in dem Bereich, in dem ich gerade arbeite, also gerade.
Klär uns doch mal auf, in welchem Bereich arbeitest du?
Er schreibt.
Ich schreibe. So, und gerade versuche ich fürs Fernsehen zu schreiben und habe mir, als ich damit angefangen habe vor ein paar Jahren, ernsthafte Gedanken darüber gemacht, ob ich dafür nicht zu alt und zu hässlich bin. Und dann fiel mir auf, George R. Martin, Mark Cherry und J.J. Abrams, I think I'm fine.
Okay, also die
Russell T. Davies, she's also not a looker.
So, ich glaube, der Erfolg in diesem Bereich hat mit Aussehen dann nicht allzu viel zu tun.
Nein, das es ist ja auch so, dass man sich oft ärgert, dass jemand, der gut aussieht, aber strunzdumm ist, irgendeine Rolle kriegt oder irgendwie eine exposierte.
Aber das ist auch wieder so ein Ding. Was? Ich war ja gestern bei Queen-Konzert und das ist eine Sache, über die ich, es gibt so ein TikTok-Video gerade, das rumgeht, von so einer Frau, die, die ist halt dick und sieht normal aus und die hat halt so einen sehr, sehr hotten, sehr muskulösen Freund und die hat gerade, ist gerade viral gegangen mit einem Video, weil sie eben einfach zeigt, wie sie und ihr Freund sich irgendwie zurechtmachen für irgendein Ding. Und das wurde halt so krass kommentiert von irgendwelchen Leuten, ja, die haben Mismatch und so. Und warum hat die denn so einen Typen, der ist doch bestimmt schwul oder der ist doch dies, der ist doch das. Ist das seine Schwester oder, mhm. oder. Also man konnte sich nicht vorstellen, dass die beiden zusammen sind krass. Aufgrund von der offensichtlichen Attraktivitätsdiskrepanz.
Stell dir das mal vor.
So, naja. Böse. I've been there, I lived it, ne? Kai, mein Ex-Freund, ja. der jetzt leider gestorben ist, ständig ja, auch, ne? dass die Leute zu mir gekommen sind und immer so, ja, aber ihr seid doch nicht zusammen, so, was ist denn bei euch los? Wahnsinn. Mismatch. So, das ist ja, ne, die Leute urteilen ja nicht aufgrund von Kompatibilität oder die beiden haben sich vielleicht was zu sagen oder die connecten auf anderen.
Nur von der
Wenn du optisch nicht zusammenpasst, Mismatch.
Ja.
So. Und das ist ja auch eine Sache, die wir ständig machen. Also ist mir gestern bei Queen so aufgefallen, ich bin da durch und dann, ne, der super hotte Typ mit dem Mäuschen an der Seite, in meinem Kopf auch. Das Erste, was ich denke, ist, okay, was ist bei euch falsch?
Ja.
So, what's going on here?
Man
ist böse, der schwul
ne?
oder ist es? Weißt du, ich bin genauso blöd und ich müsste es besser wissen und es nervt mich kolossal, dass ich so bin. Aber ja,
also ich
urteile nach wie vor aufgrund von Visualität, aufgrund von Attraktivität und nicht Ich habe es nicht im Kopf zu denken, okay, cool, die müssen ja echt eine geile Beziehung haben. Die haben wahrscheinlich eine geile Beziehung, weil die sich andere Sachen, die auf anderen Ebenen connecten. Für mich ist es dann, okay, entweder fremd fickt der fremd oder es ist was anderes oder es ist dies oder es ist das. Ich habe nicht die Möglichkeit im Kopf, dass die einfach super zusammenpassen und connecten.
Diese Schubladen sind so stark.
Horror.
Ja.
Aber wenn man das, also
beschämend.
Also ich habe es in den letzten 15 Jahren gelernt. Aus eigener Erfahrung in den letzten 3 Jahren. Ich bin mal mit jemandem zusammen, der deutlich älter ist, der deutlich jünger ist als ich. Ich bin deutlich älter als dieser junge Mann und der nach herkömmlichen Maßstäben deutlich attraktiver ist als ich im Moment. Und wir schaffen es trotzdem, zusammen auszugehen und diese Blicke zu ignorieren. Wir tun das aber ehrlich gesagt, also wenn wir zusammen ausgehen, ist es oft die Wahl, gehen wir in queeren Zusammenhängen aus oder
ist
nicht?
Ist das jetzt ein neuer Freund, den du da hast?
Nee.
Because I don't know him.
I'll show you.
Okay.
Wir sehen uns nicht oft, aber wenn wir dann zusammen ausgehen, ich gehe dann gezielt nicht in queere Orte, weil es mir zu anstrengend ist. Weil mir die Blicke zu blöd sind, weil ich mir den Abend nicht versauen lassen will. Weil mir der Erklärungsbedarf, der dabei entsteht, und das ist
in. Ich fand das mit Kai mal zu krass. Die haben, selbst wenn die wussten, dass wir zusammen sind, war denen das egal, dann haben sie trotzdem mit ihm geflirtet und ihn angegraben. Aber die es nicht wussten, die sind dann halt, was weiß ich, Berghain-Garten oder so, ne? Wir sind da und ich meine, Kai sah halt aus, wie er aussah, ne? Der war halt einfach the hottest man in Berlin, period. So, und daneben saß halt ich. Und dann sind die halt wirklich dahin und haben so, hey, und wir haben uns mal auf Gerumi geschrieben und willst du ficken, willst du fisten? Und er so, I'm here with my boyfriend. Und die so, was, der? Nee, glaube ich dir nicht. Mhm. Und ich saß daneben, so, ne, in Hörweite. Also ich saß direkt daneben, ich habe die Konversation mitbekommen, so wie wir jetzt hier besitzen. Mhm. Und also ohne einen Funken von Unrechtsbewusstsein, ohne einen Funken von, und selbst dann, als es geklärt war, das ist übrigens mein Boyfriend, weiß ja, wo du mich findest, ne, ich bin da drüben.
Aber überleg mal.
Unfassbar.
Man selber ist ja leider auch so. Also
ich würde niemals hingehen.
Nein, aber ich meine doch jetzt, dass man in meinem Alter die körperliche Attraktivität ist nicht mehr die, die es mal war, logischerweise. Und trotzdem gucke ich doch trotzdem mehr nach denen, die mich optisch ansprechen. Und das sind diese ganzen Schlüsselreize.
That's
die
another point.
Jugend, großer Schwanz, obwohl großer Schwanz, wie wir gesagt haben, nicht unbedingt das Beste ist. Und das ist doch gestört. Aber da kommt man ja gar nicht raus aus dieser Nummer. Und
das
da
ist eine
ganz
andere
kurz
Frage.
Ja. Eine Lebensweisheit noch von Alfred Biolek dazu. Weil mit dem habe ich das auch mal irgendwann
mit Geld
gesprochen. Nee, nein, der hat gesagt, er hatte seinen Erweckungsmoment, weil der auch nie war der attraktiv. Ne? Also den Gang, den geläufigen schönen.
Der ist lustigerweise attraktiver geworden, je älter er geworden
ist.
Ja,
aber der war nie einer von den Hübschen, die angestarrt wurden.
Nein.
Und er sagt, er hat sein Leben lang darunter gelitten. Er wollte immer mit den schönsten Männern schlafen und hat wirklich viel Sex gehabt. Der hat es auch irgendwie, der hat die auch ins Bett gequatscht oder bezahlt oder was auch immer. Und dann war er irgendwann mal bei Mario Testino in Mailand.
Ja.
Und da waren sie zusammen in einer Modelagentur. Und da war ein Raum, der war voller Aktenschränke, aber bis an die Decke. Und der Testino hat nur so rausgezogen und hat gesagt, na, wen willst du kennenlernen in der nächsten Woche? Hier, such dir irgendeinen aus. Der ganze Raum ist voller Setcards.
Gross.
Und du kannst jetzt wählen, wie du willst. Und Bio ist eben irgendwo rangegangen in eine Schublade, hat es auch rausgezogen und er sagt, die Schubladen waren 1 Meter lang, die man da rausgezogen hat und da waren die nach irgendwelchen Kriterien geordnet. Und der ganze Raum bestand also aus Hunderten von Tausenden Setcards mit den schönsten Männern der Welt.
Also
und in der Sekunde
eine Predator-Kartei quasi für einflussreiche Männer.
Ja, das ist halt so diese Modelagentur. Irgendwie, die waren in der Modelagentur.
Ja.
Und dann hat
bestimmt
der Biolek,
deswegen.
Und dann hat der Biolek in der Sekunde begriffen, okay, ich werde es nicht schaffen, mit den schönen Männern in meiner Lebenszeit mit allen zu schlafen. Und in der Sekunde ist bei ihm was hat was geklickt und irgendwas ist gekippt und da war er davon ab, sagt er. Und das ist so ein Moment gewesen für ihn, wo er gemerkt hat, okay, diese körperliche Schönheit ist so überall und so viel, das kann nicht das Kriterium sein, um mir jemanden zu suchen. Und diesen Moment, auf den warte ich ja nun schon lange. Das ist bei mir auch so passiert, dass
also ich
irgendwann
nur noch angewidert davon, dass das eine Art von Predator-Verhalten ist.
Nein,
halt
das war eine Modelagentur.
Ja, but still. Also, ne, es ist, du kannst dich hier alles aussuchen, weil wir haben Geld, wir sind reich, wir sind einflussreich und
ja,
alle diese Jungs werden.
Das ist ganz normale Realität, geht mal ins Soho-Haus.
Also, different?
Fast.
Naja.
Die Währung im Soho-Haus ist jung, hübsch und wenig Eintritt
und
alt und Eintritt.
Who gives a fuck?
Was denn? Aber das ist, so funktioniert das.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Es gibt ja es ist mehr so ein amerikanisches Ding, aber ja, dass man so Nummern vergibt, ne, von 1 bis 10. You're a 7, you're an 8,
okay.
He's a 10, but she does this and that, bla bla bla. Als ich jünger war, war mein Rating natürlich höher, da war ich dann vielleicht eine 6 oder eine 7. Und ich habe mich immer nur in 8er oder 9er verliebt, so.
Ja.
Und habe die teilweise auch bekommen, weil ich halt, ne, ein kluges Mundwerk hatte und ich habe die irgendwie dann auch ins Bett gequatscht, wie Paul jetzt sagen würde. Frage ist, hat sich euer Standard gelowert,
eben
als
nicht.
Eure
das
Nummer,
ist ja das Problem.
Als eure Nummer auch nach unten gedroppt
nein.
ist?
Nein. Also jetzt mal.
Paul würde jetzt gerne sagen, dass er nichts davon jemals getan hat.
Nein.
Ich bin ja immer auf der Suche nach der 10.
Das
ist ja das Schlimme.
Sondern ich habe einfach mit, ich glaube ungefähr Anfang 30, beschlossen, erstens, du wirst dieses Spiel nicht gewinnen. Zweitens, dir macht dieses Spiel keinen Spaß. Und drittens, dieses Spiel ist Bullshit. Mhm. Weil ich mit jeder Menge schöner Männer jede Menge schlechten Sex hatte. Weil stimmt nicht für alle, aber es ist auch so, wenn Männer auf eine bestimmte Art aussehen, glauben sie, sie müssten da einfach nur sein und das würde ausreichen.
Es gibt ja diesen Mythos über Marilyn zum Beispiel, dass die
dass sie Horror im Bett war. Ist bei jemand, der als Kind früh sexuell missbraucht worden ist, wahrscheinlich auch kein Wunder.
Diskrepanz zwischen she's a 12, so, aber im Bett ist halt gar nichts.
Ja, gut, das ist ja wieder was anderes.
Du
hast ja jetzt gefragt, ob der Standard bleibt.
Genau, und diese Frage wollte ich gerade beantworten. Und nachdem ich das einmal verstanden hatte, habe ich angefangen, mich umzugucken und zu gucken, wen findest du denn eigentlich wirklich niedlich? Und es geht jetzt nicht darum, mit wem möchtest du gerne gesehen werden und mit wessen Schönheit möchtest du dich gerne selber aufladen, sondern wen findest du geil? Und ehrlich gesagt, dabei sind relativ verschiedene Männer rausgekommen. Ich finde jemanden wie Patton Oswalt, der einen Kopf größer ist als eine Hutschachtel, eine Gehbehinderung hat, aber so intelligent ist und so humorvoll, dass ich Tränen lache, den finde ich inzwischen geil. So, da würde
Gut,
ich
aber
denken,
die Typen, die du uns jetzt inzwischen immer so zeigst, das sind ja dann auch eher Typen, die so
jung und hübsch
auf der Skala eine 8 oder eine 9 sind. Das sind jetzt keine Patton Oswalts.
Nee, aber ich glaube, wenn ich den, was heißt, die ich euch zeige?
Ja,
wenn
was du gerade erzählt hast.
Mit wem du so
Ach so, ja, aber das ist ja ein Zufall, weil der Typ hat ja mich aufgerissen und nicht ich ihn. Okay. Ich hätte diesen Mann nie angequatscht, weil ich gedacht hätte irgendwie so, du bist wahrscheinlich dumm und langweilig. Let's not do that.
Und wir machen das ja alles total vorurteilsfrei, ne? Das will ich an dieser Stelle auch
sagen. Nein, das ist das, was an Vorurteilen in mir drin ist. Absolut, ja. Wenn ich jemanden sehe, der wirklich schön ist, gehe ich erstmal davon aus, der hat einen IQ, der ein bisschen über einer Kartoffel ist, und kommt wahrscheinlich jeden Morgen nur sehr schwierig zur Arbeit, weil er sich immer nicht daran erinnert, wie der Weg geht. Das hat einfach was damit zu tun, dass mir das relativ oft passiert ist, dass ich mit schönen Männern zu tun hatte, die dann, und in dem Job, in dem ich arbeite, der 100% talentbestimmt ist, kannst du halt aussehen wie eine 10. Wenn du schreibst wie eine 2, ist es trotzdem scheißegal, wie du aussiehst. Weil, wie du aussiehst, sieht übrigens auf der Seite niemand. Wenn der Text scheiße ist, ist der Text scheiße. Da kannst du aussehen wie eine 18.
Ja
gut,
du musst dich ja nicht unbedingt auf dem Arbeitsplatz immer verlieben. Also da gibt's ja auch andere.
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt, ich finde, Arbeitsplätze sind der ideale Raum, um Beziehungen anzufangen, weil du mit Leuten,
Das hat Stefan Aust auch gedacht.
Ja, und andere Leute. Ist aber nicht so.
Reichelt. Julian Reich.
Also ich finde Talent geil. Talent ist für mich was sehr Anziehendes. Mhm. Jemand, der richtig gut in seinem Job ist, hat bei mir schon mal richtig gute Karten.
Das heißt, du kannst auf Augenhöhe daten. Du kannst jemanden daten, den du klug findest. Oder klüger als
dich. Ich kann nicht, also hier ist was wahrscheinlich mein Date-Potenzial in Berlin um 90% absinkt.
Null.
Ich kann nicht mit dummen Männern schlafen. Konnte ich noch nie.
Oh, I can.
Ich auch.
And I do.
Absolut.
Ja. Also ich hatte mal einen Typen, der war Fliesenleger, schwuler Fliesenleger.
Ja. Der hot. Muss ja deswegen nicht dumm
hot
sein.
Hot wie Sau.
Er war dumm.
Der war hummeldumm.
Ja, toll.
Aber hot wie Sau.
Ja.
Und halt auch so hetero-like und so, ne? Ach, alles, toll, was man ja eigentlich nicht toll finden darf, aber ja.
Das erinnert mich an diesen Fußballer, der mich mal einmal vollgespritzt hat.
Ja, Lappenknaller oder wie er hieß. Ja. Ja, wir hatten viel Spaß. Ja. Nee, und der kam in meine Wohnung und damals, mein Bücherregal ist ja jetzt relativ leer nach 10 Mal umziehen, aber damals war das noch gestopft voll. Also eine ganze Wand voll mit Büchern. Und er kam in meine Wohnung rein und guckte das Bücherregal an und war so, wow, das sind ja echte Menge Bücher. Hast du die alle selber gelesen? Und ich war halt, ich dumme, sarkastische Furt, war halt auch so, nee, habe ich lesen lassen. Und er so, echt? Cool. Ja, und ich dachte, okay, ich knie mich jetzt einfach hin und so. Meine Güte.
Also die Ursprungsfrage war ja, ich habe sie inzwischen schon vergessen, aber die Antwort weiß ich noch, ob man seinen eigenen, bei Nachlassen,
immer noch die 10,
wenn ich eine 4 oder? Werde, will ich immer noch die 10? Ja, und ich muss leider sagen, was ich natürlich sehr bereue, weil ich sehe ja die Wahllosigkeit um mich herum. Hm. Also die Fickstutenmarkt auf den Tischtennisplatten im Tiergarten, da kommen ja 500 Leute pro Nacht und ich müsste mich einfach nur da hinlegen und machen lassen.
Klingt
ich hätte,
fantastisch.
Ich hätte richtig Spaß, ich hätte meinen Orgasmus, ich hätte Sexualität, ich hätte Gruppensex, ich hätte alles, was ich will, aber nein, ich stelle mir einfach vor, was da hinkommt und denke, du suchst ja deine 10, da ist keine 10. Höchstwahrscheinlich ist da sogar schlimmerweise eine 10. Aber nein, da würde ich mich nie sehen lassen. Oder am Teufelssee da in dieser Fick-Grunewald-Ecke da oder so. Da würde ich nie hingehen, weil ich einfach das Vorurteil habe, damit willst du dich nicht gemein machen. Weil ich der Meinung
mit der
bin,
ganzen Geilheit
auf dich
oder
wartet
was?
Noch die 10. Auf mich wartet natürlich überhaupt keine 10, leider Gottes. Ich sollte da hingehen, weil alle anderen gehen da ja auch hin. Warum schließe ich mich selber aus freiwillig? Bescheuert eigentlich. Man ist so dämlich, dass diese Schubladen im Kopf einfach so dominant drin sind, dass man, also ich komme da noch nicht raus.
Ich habe noch eine Frage. Ahnung. Wie ist es denn, also weil wir jetzt gerade von Sex mit Menschen gesprochen haben, mit denen man sonst eigentlich keine Verbindung hat, ne? Und dumm fickt gut und so, haha. Aber wie ist es denn tatsächlich, was ist denn für euch, also hat guter Sex für euch mit Connection zu tun auch?
Total.
Und mit einer Verbindung, die über Bumsen rausgeht? Oder reicht für richtig guten Sex, reicht da einfach, ja, hab mich gut gebumst?
Nee, also, da, entschuldige, wenn ich mich vordränge, aber
Mama.
Das Schlimme.
Tatjana trägt übrigens die ganze Zeit, seit wir sitzen, eine Sonnenbrille. Das will ich nur mal kurz einstreuen.
Das ist meine Sehbrille.
Das ist toll.
Sonst erkenne ich euch gar nicht.
Toll.
Deswegen ist er auch blau.
Bono, Udo Lindenberg,
Alter. Ich war draußen, ich war beim East Pride, ich habe eine Sonnenbrille aufgehabt und das ist meine Seebrille.
Und es ist dunkel hier drin.
Ja, aber die ist blau und die ist schön. So, wie war die Frage?
Sex mit Verbindung?
Ja, genau. Also, was bei mir ganz schlimm ist, und ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, aber ich bin sicher, ihr werdet es zu Hause an euren Endgeräten nachvollziehen können. Und einigen geht es auch so. In langen Beziehungen nimmt für mich, je mehr die Intimität zunimmt, der animalische Sex ab.
Das hast du schon ungefähr 5-mal erzählt.
Endet relativ
Let her talk.
Soon. Und in dieses Animalische reproduziere ich eher in One-Night-Stands. Insofern muss ich wirklich ehrlich sagen, dass diese One-Night-Stands mich sexuell mehr erfüllen als in einer langjährigen Beziehung. Warum?
Das habe ich gar nicht.
Ja,
also für mich ist wirklich,
bei mir so?
I don't know.
Because you're a slut.
Deine Mutter ist schuld, natürlich.
Also Because she's a slut.
Mein Opa war
Seine Mutter?
Ihre Mutter? Nee, mein Opa war so ein ganz schlimmer scheinbar.
Aber dein Opa was a slut?
Mein Opa hat irgendwie irgendwo Kinder gemacht und Halbgeschwister produziert und so. Und als mein Vater das rauskriegte mit 70 plus, war er total beleidigt. Und ich habe nur gesagt, oh, da habe ich das her. Und das war da auch überhaupt nicht lustig.
Mein Großonkel an dieser Stelle, einer der Brüder meiner tollen Oma, der war hochgradig homosexuell. Der war, glaube ich, auch wegen 175 irgendwann mal im Knast. Und der hat meinem Vater irgendwann mal Avancen gemacht. Und mein Vater war irgendwie so, lieb von dir, aber danke.
Nein.
Nö, lassen wir.
Krass.
Ja, okay, dann nicht. Jo. Und so. Aber auch dachte ich auch so, Mensch, habe ich auch nicht von ungefähr so.
Ja, genau, man erbt sowas vielleicht.
Nein, aber tatsächlich
okay,
für mich
also
ist das
war bei mir so.
Also, exzeptionell guter Sex hat für mich immer irgendwie auch ein bisschen sehr mit Verbindung zu tun. Ich möchte gerne in die Augen gucken, ich möchte gerne geküsst werden, aber ich möchte gerne so. Dieses Animalische finde ich in der Theorie immer super, in der Fantasie immer super. Und wenn es dann passiert, finde ich es doof. Ich kann mich da nicht locker machen, ich finde es dann nicht so geil wie meine Fantasie. Ich halte es dann aus, aber so geil, wie ich es eigentlich finden will, finde ich es nicht. Vielleicht bin ich nicht befreit genug, maybe.
Ich bin
aber
durch Prep
das, was
befreit,
mich glücklich macht.
Dadurch,
dann,
dass ich Prep nehme, bin ich,
naja.
Das hat mir wirklich einen Quantensprung gegeben.
Right. Aber nun bin ich positiv und nehme seit 100 Jahren Medikamente, also
ja.
Das ist es nun
ja.
nicht.
Ja.
Für mich ist dann doch eher, also das, was mir dann fehlt, ist so diese Connection. Und der einzige Booty-Call-Kontakt, den ich noch habe, den ich auch ab und zu noch mal kontaktiere, ist so ein Typ gewesen, mit dem ich das hatte, der trotz, obwohl der mich irgendwie in Drag ficken will und so, was ja normalerweise immer ne, schlimm ist, eigentlich, wenn wir ehrlich sind, war der einzige von all diesen hunderten Männern, die ich da hatte, mit dem das eine Begegnung war auf menschlicher Ebene, der wirklich knutschen wollte und wirklich mich auch nackt sehen wollte. So. Und auch da musste ich mich, also nicht Beine rasieren und nichts und so, das war ihm alles wurscht. Also das war schon auf einer menschlichen Ebene echt schön. Und das war der Einzige. Und mittlerweile ist der auch so ein Koksfrack geworden. Das geht alles gar nicht mehr und ich kann das auch nicht mehr. Aber das, also die schönsten Momente sexuell, die ich so erinnere, waren dann doch eher in Beziehungen oder in so Verliebtheitszeiten, ne, wo man wirklich sich dabei anguckt und so den Atem Wahnsinn. Des anderen atmet und so.
Und mein
so
Highlight ist, wie ich den Straßenstrich in Nizza eröffnet habe im April. Also, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Hast du Geld genommen?
Nein, aber ich habe es eröffnet. Die Saison 99.
The Coin Purse. Toll. Ich bin stolz auf dich.
Fuck me. Ich war auch sehr stolz auf mich.
Fuck me now, I'm a collectible.
Es hat mit Jugend und mit Schönheit überhaupt nichts zu tun, aber ich muss die Frage trotzdem stellen. Für mich sind die sexuellen Erfahrungen, auf die ich so am stolzesten bin, retrospektiv sind gar nicht die, die am besten waren, sondern es sind die, die so diesen. Kennt ihr den Schlussmoment vom Justify My Love Video von Madonna, wo
ja,
sie aus dem Hotel rausläuft und sich den Finger beißt?
Ja,
das sind die Momente,
toll.
Auf die ich am stolzesten
bin.
Ich auch. Und es sind ja, waren ja selten sexuell tolle Erlebnisse, es waren einfach die absurdesten, wo du denkst so, ich habe jetzt nicht wirklich gerade mit 12 Berufssoldaten irgendwie in der Kaserne, but yes I did.
Das
so.
Ist das Schönste.
Amazing.
Ja.
Habt ihr so eine Momente, du hast die?
Ja,
Count?
Aber selbstverständlich.
Ja. Oh, good for you.
Also so diesen Moment. Das ist mir immer noch in tiefer Erinnerung. Also ich habe ja selten in Treppenhäusern gefögelt, aber in 90er Jahre Berlin ging das noch, weil es gab diesen
die Zwischenklo.
Kennt ihr diesen Knack, den der Lichtschalter macht und dann dieses Ratter, Ratter,
Ratter.
Und wir waren auf Etage 5 auf dem Treppenabsatz, hatten beide eigentlich so gut wie nichts mehr an und waren eigentlich tief ineinander. Wir waren
verkeilt.
Wir waren tief ineinander verkeilt, genau. Und dann macht es klack, ratter, 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 ratter. So.
Da kam die und dann, Hauswartfrau.
So, und dann dachten wir beide, was machen wir denn jetzt? So, uns jetzt hier, es macht nur Lärm, wenn wir uns. Wir haben beide darauf gewettet, weil das Haus hat 6 Stockwerke, dass das eine Person ist, die unter uns in die Tür muss. Nun, diese Person musste auf dem Treppenabsatz, unter, also genau in die Tür in der Mitte, unter dem Treppenabsatz, auf dem wir waren. So, dann, die Tür hatte, die Frau hatte die Tür auf. War so eine alte Omi. Es war so, es war noch nicht so spät. Ich glaube, es war 9:30 und es war Sommer und es war noch relativ hell. So. Und Omi geht die Tür, Omi macht die Tür zu und sagt, schönen Abend noch, Herr Krüger.
Oh, das ist aber süß.
Und hatte uns offensichtlich, gesehen und dachte so, ist mir doch egal, was die Tunden da oben machen.
Das ist ein Jahr auf Mykonos. Also ich habe ja eher auf Mykonos die wildesten Sachen gemacht, as we all know.
Yes.
Aber ich hatte ein Jahr auf Mykonos, da haben wir schon in der Innenstadt gewohnt. Melli und ich haben ja öfter die Apartments gewechselt. Wir waren ja Agios Hostes, war so ganz weit raus und so. Da waren wir in der Innenstadt und hatten so ein Apartment, also so ein Stockwerk hoch. Und Melli war schon ins Bett gegangen, die war da schon mit Micha zusammen, die hat da nichts Wildes mehr gemacht. Und ich hatte aber in dem Sommer die Mission, so viele Schwänze wie möglich.
Yes.
Und habe die auch täglich, also jeden Morgen auf
an der
Facebook
Kirche
abgedatet.
Auf allen
vier. Nee, an der Kirche war ich nie, das war für Schwule. Ich habe eben nur die Heten geknackt.
Ach so.
That's very important to me.
Okay.
Homophob auch, aber hey. Nee, und Melli war schon oben und ich war unten und hatte 2 Typen gleichzeitig am Wickel und hatte hing rücklings mit dem Rücken nach unten auf irgendeinem Überhang, keine Ahnung. Und einer war halt im
Vorne.
Loch und der andere
ja.
Hing mir im Mund. Und die Beine waren so weit gespreizt, ich war auch sehr flexibel immer noch, die Beine hingen so weit gespreizt in der Nachtluft, in der Morgendämmerung. Und dann watschelte so eine Alte mit Kopftuch.
Oh.
Watschelte dann und grüßte mich so zu und ich hatte den Schwanzmann mal so.
Das fand ich, als ich hatte ja nur eine Woche.
Und Melli war so stolz auf mich.
Also, oh nein.
Ich bin stolz auf dich, hat sie gesagt.
Nein, das fand ich so schlimm.
Nein, also, ich hab's geliebt.
Als wir da waren.
Oh Gott, schlimm.
Und morgens denn da in dieser Kirche, dieses Cruising in Mykonos Stadt. Zentrum.
Bei den Windmühlen.
Da saßen wirklich so diese Mütterchen vor ihren Häusern schon und guckten und die ließen sich daneben der bumsen und alles. Oh. Und ich dachte nur, wie peinlich, die armen Ureinwohner, die müssen ja wirklich von uns das Schlimmste denken.
Ja.
Ich habe mich so geschämt.
Also ich
habe eine geschämt. Fantastische Filmszene im Kopf, dass irgendwie ein Bus voller 80-jähriger Mykonoser Omis im Berghain aufschlägt und nach einer halben Stunde wieder geht, weil sie sagt, oh, this is really
das
boring.
Das
haben wir alle schon gesehen. Wir kennen Barbie und Melli und Tatjana.
Ja. Nee, Tatjana hat ja nie, aber es war
nein, also wir krass. Haben, also ich habe, ja, meine Güte, also auf Mykonos habe ich wirklich, wirklich viele Justify My Love-Momente gehabt. Also wir haben ja, was wir da nicht alles gemacht haben. Wir sind ja wirklich nach der Show auf dem Mofa rumgefahren. Ja, ich erzähle jetzt mal kurz. Wir sind ja nach der Show, wir waren fertig und sind dann zu zweit rotzedicht ohne Helm auf dieses Moped gestiegen und sind die Serpentinen da auf der Insel angekurvt. Und haben dann irgendwo angehalten, wo so eine Telefonzelle war und haben dann immer so getan, als wäre das Moped kaputt.
Ach, wie toll.
Ja. Haben das Moped so an die Seite gelehnt und dann hat die eine so getan, immer wenn irgendjemand vorbeifährt, tu mal so, als würdest du telefonieren. Und die eine hat dann so den Hörer in die Hand genommen, hat sich mit dem Tut unterhalten am anderen Ende. Hello, yes, we're stranded, help us. Und die andere hat sich so lasziv über das Moped gebeugt, den Rock so gelüpft und jeder hat angehalten.
Ja, das glaube ich.
Jeder. Und ich meine, Melli und ich, ne, 1,86,
beide
mit dieser Stimme. Es war sofort klar, das sind keine biologischen Frauen, guten Tag, das sind Drag Queens. Und hat keinen interessiert.
Ihr habt alle gekriegt.
Natürlich.
Ach, wie toll.
Natürlich. Und das war super.
Oh, ich beneide ja auch die in den 90ern hier gelebt haben, als die Russen noch hier diese Kasernen bewohnt haben.
Da war
kennst du nicht die Geschichten?
Nein.
Da sind die hingestromert am Freitagabend, die ganzen Transen hier aus Berlin, und haben sich vor der Kaserne im Prinzip in die Heide gelegt und Arsch hoch. Gesicht ins Moos und die ganze Kaserne ist über die rüber. Also das sind Zeiten, die beneide ich wirklich.
Ja,
Wir haben angefangen mit dieser Folge
schön.
Zum Thema Schönheit und Komplexen. Jetzt bei und wir sind bei einer absoluten Gangbang-Folge geendet. Ich finde das super. Wollen wir das Ruder noch rumreißen? Haben wir die Möglichkeit, das noch rumzureißen?
Ja. Ich habe auch eine Frage.
Genau, Frau Schulz.
Aber die Sendung heißt jetzt inoffiziell Gesicht ins Moos. Also das ist jetzt...
Ja, Gesicht ins Moos ist ja immer schön. Besonders wenn das Moos noch so feucht ist, dann ist es auch gut für das.
Stop it.
So, kommt in Stimmung gerade, die alte.
Wer ist denn ein wirklich schöner Mann?
Alain Delon, der Junge.
Jetzt, wo du weißt, wer Harry Styles ist, Tatjana.
Ja. Ich habe meinen Harry Styles-Moment gehabt.
Ja. Finally.
Weil Zweitklässler mich mit One Direction zusammen.
Wir reden nicht über Beyoncé, sei ruhig.
Mit One Direction in Kontakt gebracht haben. Ich musste ein Video gucken.
Ja.
Und da standen die Namen vorher. Und ich so, das ist doch der, den ich nicht kenne. Und das war so ein Langhaariger mit grünen Augen. Und der sah richtig gut aus. Also ich weiß jetzt, wer es ist.
Aber ist das dein Casting?
Nein.
So ein leptosomes, schlankes Ding? Nö.
Der ist doch gar nicht leptosom.
Naja.
Nein, er sieht ganz süß aus, aber ist überhaupt nicht so, nö.
Shawn Mendes, eher?
Nee, ich sag ja, der junge Alain Delon.
Ach ja, ja gut.
Also, große Augen, also der junge Udo Kier.
Jean-Paul Belmondo.
Nee, so eine Boxerfresse, nein. Das ist so Paul Newman-mäßig und so, das ist nicht so meins.
Paul Newman kann
ich
auch gut.
Nee. Ich brauche immer so die, so der junge Udo Kier hatte auch in seinem Foto, der junge Udo Kier. Der ist ja Stricher gewesen mit Fassbinder zusammen.
Das hast du schon 83 Mal erzählt.
Und es gibt Fotos, wie der an der Croisette als 17-jähriger Jean Marais klar macht. Und da sah der so gut aus. Also sowas, das mag ich.
Ich nehme die Boxerfresse.
So schön, ja, so dieses leicht feminine.
Aber stell dir eine kluge Frage und wir sind schon wieder hier beim Porno. Furchtbar. So.
Barbie, der schönste Mann der Welt, bitteschön.
Huch.
Also jemand, den Leute auch kennen, wäre gut.
Naja, Paul
Newman. Alain Delon.
Der junge Paul Newman?
Ja, also Cat on a Hot Tin Roof, das ist Paul Newman, oder?
Ich bin sehr bei dir.
That.
Aber auch der ältere Paul Newman, also Butch Cassidy in The Sundance Kid.
Butch Cassidy, glaube ich, ja, habe ich natürlich nicht gesehen. So. Aber also das so Cat on a Hot Tin Roof Time, also Schatzi.
Ja, gut, der sah gut aus, klar.
Aber auch Marlon Brando, ich meine, ich habe diesen
Marlon Brando.
Diesen Kamera-Test, den er gemacht hat vor... War das vor Streetcar?
Ja, das war vor Streetcar.
Diesen Kameratest, den er gemacht hat. Ich meine, wo er ganz genau weiß, was er da tut. Der hat ja 83 Gesichtsausdrücke in 2 Sekunden irgendwie, um mal kurz zu zeigen, was er alles kann. Ich packe den in die Shownotes. Aber meine Fresse.
Ja, wie hübsch war
der. Und der hat ja wirklich alles gebumst.
Der
also,
hat alles gebumst.
Ja, alles. Wir hätten alle eine Chance gehabt.
Ja.
I would very, also pff,
ich meine, auch.
Also ja, hätte ich gerne gehabt.
Den fand ich auch.
Paul, ich stell dir jetzt mal die Frage, weil das möchtest du ja bestimmt gerne, wenn du so eine Frage stellst. Was ist denn für dich der schönste
Mann der Welt? Mein schönster Mann der Welt ist seit 30 Jahren der gleiche. Und zwar auch in
How adorable.
Der heißt einfach Matt Dillon.
Ja.
Und den fand ich, als er jung und leptosom war, heißt, der ist jetzt Mitte 50 und ich finde den immer noch in jedem Sinne zum
Liebe. That's something about Mary, Matt Dillon?
Nein.
Das ist Rumblefish und
das ist der Schwarzhaarige.
Ja.
Barbie googelt mal und wird gleich feucht.
Aber sag mal, wo wir vom schönsten Mann der Welt reden, was sagt ihr denn zu dem neuen GQ-Cover von Brad Pitt?
Natürlich war der in Something About Mary.
Matt Dillon? Ach stimmt, du hast natürlich recht. Ja,
hi.
Also natürlich bitte. Hast du recht, aber da ist er mir nicht als besonders schön in Erinnerung.
Aber Brad Pitt ist doch jetzt hässlich auf diesem komischen Cover.
Na, oder? Brad Pitt
und hässlich würde ich jetzt niemals in denselben Satz setzen. Aber
Brad Pitt fällt halt so langsam das Gesicht runter, so wie das ist bei
Leuten
mit 0% Körperfett.
Also, good for him.
Der sieht komisch aus.
So, ich finde den immer, also ich, auf dem JQ-Cover, das ist auch ein Styling-Fehler, also der sieht halt aus wie eine Wasserleiche, das ist sehr merkwürdig. aber es gab schon vor ein paar Jahren so ein Shoot für JQ mit Ryan McKinley, wo er sehr komisch zurecht gemacht war. Aber das ist mir auch alles egal, weil wenn ich Brad Pitt denke ich Fight Club, Fight Club und meine Knie klappen zurück.
Ja, meine auch. Also es gibt
war das Bruce Weber am Strand, wo das Kleidchen
anhat? Ja.
Und auch jetzt, wo dieser neue Elvis-Film kommt, denke ich, der frühe Elvis war ein heißes Geschleuder.
Also war er?
Das war ein sexy Typ, wirklich.
Du warst niemals jung genug für ihn.
Nee.
But.
Nee, ein pädophiler Penner, aber richtig attraktiv. Ich kann verstehen, dass die Mädels alle ausgelaufen
sind. Ja.
So,
okay,
jetzt ich stelle die Frage mal in einer Variation. Mhm. Gibt es einen bekannten Mann über 50, mit dem ihr definitiv schlafen würdet?
Ja, mich.
Honey, Masturbation is nice. So. Besonders vor Spiegeln, aber irgendwie jetzt nicht dich, sondern du müsstest mit jemandem über 50
okay,
schlafen.
Okay, Moment. Ah, ich weiß, Richard Burton in allen Lebenslagen.
Richard Wirklich? Burton,
diese Hackfresse, diese grünen
dieses
Augen,
versoffene
dieses
Tier?
Versoffene Viech, was nur aus Schwanz bestand und Gehirn, der war nicht dumm.
Nee,
und
Marc Seliger war das, nicht Bruce Weber.
Ja,
Marc Seliger.
Diese Aknefresse und so, also.
Wo sind wir?
Bei Männern über 50, die fuckable sind. Und ich sag, Richard Burton fand ich in jedem Alter sehr, sehr sexy.
Aha.
Ja. Den,
das ist also so für einer. Mich ist es mit Anlauf, wie heißt der denn, der Schnauzbart? Friends.
Magnum.
Ja.
Tom Selleck.
Tom Selleck. Mit Anlauf.
Okay.
Boah. Schlimm.
Echt?
Ultramaskulin. Ja, Horror. Okay. Horror.
Ich bin, eigentlich, ja. Ich bin wieder super soft und sage Richard Gere immer noch.
Ew. No. Nee, die noch sieht nie. Aus wie ein Zäpfchen. Ich kann mit der noch nie.
Auch nicht so recht.
Ja, wie ein Zäpfchen. Erkennt.
Ja, nee, ich finde auch.
Der und dann das Gerücht mit dem Hamster.
Ja,
erkennt.
Wir würden uns nicht ins Gehege.
Nee. Tom Selleck, aber so richtig. Ich habe gestern ein Interview gesehen mit Barbara Walters und Sean Connery, den wir auch alle hot finden.
Ja.
Wo Barbara Walters sagt, Sean Connery, Sie haben vor 10 Jahren ein Interview gegeben, das Sie ja immer noch verfolgt. Sie wissen jetzt schon, worauf ich anspiele. Ja. Sagt sie, das Interview, wo Sie gesagt haben, dass Sie es okay finden, Frauen zu schlagen. Sie würden es nicht mit der Faust machen, sondern mit der flachen Hand. Sagt er, ja, stehe ich immer noch dazu.
Wow.
Ja, wow. Wo ich auch dachte, okay.
Aber das war
und es gibt dieses Share-Interview, wo sie zu irgendjemandem sagt, ich glaube zu Graham Norton. Sagt sie, ja, du würdest ihn nicht mögen, wenn du wüsstest, wie er ist, so, weil der ist so Alpha-Male und nasty und wech.
Solche mögen wir nicht.
Sean Connery mögen wir dann nicht.
Nein,
mögen wir aber, nicht. Aber, also Tom Selleck wirklich.
Also nur weil es letzte Woche war und ich es so unglaublich niedlich finde. Wissen wir alle, wer Joy Behar ist?
Ja.
Die Rothaarige von The View.
Yes.
Und Bryan Cranston war bei The View letzte Woche und Joy Behar saß neben dem und Frau Behar ist, glaube ich, inzwischen 82 oder irgendwie sowas und konnte nicht sprechen, weil die so ausgelaufen ist.
Oh, wie süß.
Bryan Cranston.
So, genau, Bryan Cranston und Whoopi saß irgendwie links von ihr und warf sich die ganze Zeit ins Gebüsch. Und irgendjemand von den anderen Mädels sagte dann, Joy, you can't talk right now. Und sie guckte sie nur an und sagte, well, I have a type. Und dann
das ist niedlich.
Okay,
aber so, nochmal wieder zum Thema.
Yes.
Die Krux, also wir sind ja auf der Oberfläche gelandet, die man ja braucht, um in die Tiefe zu gehen, aber die Tiefe bedeutet ja, wir haben alle im Prinzip ja jetzt indirekt oder direkt zugegeben, dass die äußerlichen Reize doch Tatsache so sehr dominant sind. Nee. Glaubt ihr denn, dass ich das?
Haben wir nicht.
Paul ist natürlich immer wieder besser als wir. That's fine.
Ich bin nicht besser
also,
als ihr, aber ihr solltet euch mal überlegen, warum ihr mich besser
in
findet,
der
Mehrheitsgesellschaft.
So ja, weil du schon eine Weisheitsstufe Star Wars mäßig über uns bist.
Aber
die Frage ist doch, wie die Mehrheitsgesellschaft, ob die Mehrheitsgesellschaft in der Lage ist und fähig ist, sich aus diesen Stereotypen Gedankenspielen sozusagen rauszureißen.
Also,
oder ist es evolutionär angelegt?
Ich habe die Frage ja nicht zurückgestellt, ob ich dieses Rating, ob sich das verändert hat oder nicht. Bei mir hat sich das verändert. Also ich habe früher, wollte ich ja nur die Tens haben oder die Neuner. Das hat sich definitiv angepasst. Also ich bin wesentlich entspannter geworden, was meinen Anspruch angeht an äußerliche Perfektion, was mich hot macht. Ich finde natürlich immer noch auch die Zehner und die Neuner heiß, klar. Aber ich habe für mich auf jeden Fall irgendwie so ein realistischeres Attraktivitätsprinzip entwickelt, was mehr mit dem zu tun hat, was mich halt auch wirklich nachhaltig begeistert und weniger jetzt nur mit optischen Reizen. Für mich hat sich da was verändert, auf jeden Fall. Also klar, finde ich die anderen immer noch hot, keine Frage. Aber Sachen, die mich früher nicht heiß gemacht hätten, machen mich mittlerweile hotter und andere sind mir ein bisschen egaler geworden.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, also wenn du jemanden triffst,
immer,
den du äußerlich für eine 4 hältst,
ja,
und der macht den Mund auf und ist der lustigste und smarteste Kollege, den du so
werde
getroffen hast.
Werde ich auch ein bisschen nass.
Werde ich auch ein bisschen nass,
ja,
oder?
Ja, voll.
Und jetzt haben wir nur über Männer geredet. Wie ist es denn jetzt bei Frauen?
Kann ich jetzt ja nicht beurteilen, weil die mich jetzt sexuell nicht interessieren.
Weil der Druck noch größer ist.
Ach so, generell, was die Schönheit angeht.
Ja, was die Schönheit angeht.
Naja, also, das ist Horror. Da ist natürlich, Horror, Horror, Horror.
Wir reden schon von Horror, aber eine Frau, die attraktiv ist und 30 wird, muss ja diesen Horror noch stärker erleben.
Natürlich. Aber, also in der Öffentlichkeit ist ja weibliches Altern ist in der Öffentlichkeit nach wie vor nicht erlaubt, richtig. Es sei denn, man ist halt eine Jane Fonda, die halt nach wie vor sehr schlank ist und sehr jung aussieht.
Naja, aber die auch sehr viel dafür tut, dass
sehr
sie
viel
so
dafür
aussieht.
Gemacht
und
wird.
Und andere sehr viel dafür tun lassen.
Wird sie aber auch immer angeprangert, ne? Also du darfst nicht ohne Plastic Surgery altern als Frau. Du darfst aber auch nicht darüber sprechen, dass du es getan hast. So, ist ja auch schwierig.
Ist immer noch ein Riesentabu.
Die Schulz meldet sich, guck mal, das
jetzt
hab ich noch nie
ist der richtige, jetzt ist der richtige Moment, um über etwas zu reden, worüber ich schon seit Monaten reden will, weil ich auf der Berlinale einen Film gesehen habe, in dem eine Frau, die wir alle lieben, mitspielt und in dem es um Schönheit geht.
Mhm. Wer ist die Frau, die wir
alle lieben? Dame Emma Thompson.
Ja, okay. Wir alle.
Dame Emma Thompson spielt eine Religionslehrerin Anfang 60, deren Mann vor 3 Jahren gestorben ist und die noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus hatte oder guten Sex. Mhm. Und die beschließt, dass sie jetzt etwas tut, von dem sie nie gedacht hätte, dass sie es tut. Sie bucht sich nämlich einen jungen Sexworker. Mhm. Dieser junge Sexworker wird von Daryl McCormick gespielt, den noch nie jemand kennt. Aber wenn ihr diesen Film gesehen habt, der auf Deutsch Meine Stunden mit Leo heißt, auf Englisch heißt er Good Luck Leo Grant, werdet ihr diesen Mann und auch diese Frau nie wieder in eurem Leben vergessen. Dieser Film besteht aus...
Bitte sag mir, dass er sich nicht in sie verliebt. Weil
nein, er verliebt sich überhaupt nicht in sie. Nein. Es ist keine Romanze.
Okay, gut.
Sondern es geht darum, dass also der Film erzählt die Geschichte davon, wie eine Frau ihren Körper entdeckt, so wie er ist. Hm. Und so wie sie es selber entdeckt und dabei hilft ihr dieser junge Mann.
Und sie lernt sich schön zu finden.
Nein, sie lernt nicht sich schön zu finden, sondern sie lernt, dass ihr Körper ein Instrument ist, das dazu gemacht ist, ihr Vergnügen zu bereiten.
Ach, schön.
Ich verrate nicht, was in diesem Film passiert. Es sind vier Nachmittage, Nächte, Dates in einem Hotelzimmer, nur mit diesen beiden Leuten. Es gibt nur eine einzige andere Rolle, eine junge Kellnerin, mit der sie sich kurz unterhalten. Ansonsten sind es nur diese beiden Menschen.
Solche Filme liebe ich.
Und
Kammerspiel so ein bisschen.
Es ist hochgradig intelligent, hochgradig witzig. Es ist sehr sexuell. Es ist sehr hot teilweise. Und der Film endet damit, dass Emma Thompson, Madame ist 63, so wie sie ist, nackt vor einem Spiegel steht, sich anguckt und lächelt.
Official.
So, 63-jähriger Bauch, 63
jährige niemand mutig nennen oder
nein,
so.
Nein, das ist, nein, weil das hast, also sie selbst beschreibt es immer so, ich habe jetzt mehrfach Interviews mit ihr gesehen, sie war auch auf der Berlinale, und sie beschreibt diese Szene immer so, sie brauchte diese Rolle, um das für sich zu können, weil wenn sie da als Emma Thompson steht, würde sie anfangen, Dinge einzuziehen, Dinge zurechtzuschieben, sich irgendwie so zu positionieren. Sie könnte da nicht einfach stehen und sich angucken und begreifen, das ist mein Körper und das ist fein. Sie wird dafür nicht für den Oscar nominiert werden können, weil der Film in Amerika auf Hulu läuft. In Deutschland kommt er am 17. Juli ins Kino und wer mal 1,5 Stunden haben will, bei denen er auf jede erdenkliche Art körperlich und kopfmäßig gefickt wird, und bei dem er viel Freude hat und nachdem er sich definitiv besser fühlt. Meine Stunden mit Leo, ich kann den wirklich nur empfehlen. Es ist mein Lieblingsfilm des bisherigen Jahres.
Okay. Super. Juli. Und weil wir jetzt gerade über Empfehlungen reden,
ich habe auch noch eine.
Super. Dinge, die ihr vielleicht geschaut haben solltet und die vielleicht more available sind denn als ein Film, den es jetzt noch nicht auf dem Markt gibt, will ich kurz was reinstreuen, weil ich habe, wie gesagt, gerade wegen Covid 10 Tage auf der Couch verbracht und habe sehr viel Fernsehen geschaut. Und da sind eine ganze Menge Sachen kleben geblieben, die ich gut fand, die auch queeren Kontext haben, wo ich überrascht war, was mittlerweile so bei uns so läuft. Auch aus Genres, wo man es nicht erwartet. Ich habe zum Beispiel The Legend of Vox Machina, hast du es gesehen?
Isn't that great?
I fucking loved it! Ist eine animierte Serie im Fantasy-Genre.
Ach, das habe ich gelesen.
Im größten.
Ja, das soll gut
so
sein.
Ja, und total queer irgendwie. Station 11 habe ich sehr, sehr geliebt. Gibt es auch auf Amazon auf irgendeinem Spartenkanal.
Auf Stars Play.
Kann man gucken. Dead End Paranormal Park ist eine großartige, kleine, auch animierte, cute Fantasy-Geschichte, wo aber solche tolle Leute mitgearbeitet haben als Voice Actors wie Coco Peru, wie MJ Rodriguez von Pose,
wie Sean
also
Hayes.
Blanca. Mhm. Also, ne, da sind tolle Leute dabei. Auch super queer im Storywriting. Man kann die neue Julia Child-Doku gucken, die neue Liberace-Doku, gibt's alles auf Netflix. Standout von Netflix war hysterisch gut, fand ich. Habt ihr Standout geschaut? Ist ein Stand-Up-Comedy-Special von queeren Leuten. Margaret Cho, Wanda Sykes sind alle dabei. Sensationell. Also wirklich, wirklich gut. Das Lily Tomlin, Jane Fonda-Ding, die haben ein eigenes Special bekommen. Das war echt lame, muss ich sagen. Das war nicht gut.
Das Amy Schumer-Special ist ganz gut, das Comedy-Special. Da ist auch eine
Das habe ich noch nicht gesehen.
Da ist auch eine Trans-Comedian dabei, die, die darüber redet, dass ihr Vater gestorben ist und sie danach gefragt wurde, sie könnte ja jetzt alles haben, was wollte sie denn? Und sie sagt dann einfach nur, I just got what I wanted, thank you.
Die schönste Frau in den letzten 20 Jahren meiner Meinung nach ist ja Jennifer Lopez und da gibt es jetzt auch eine schöne Doku, die ich gut fand, also die ich gut fand, weil es höchstwahrscheinlich alles gelogen, aber ist egal.
Ich fand es halt so ein bisschen spannend, dass sie sich die ganze Zeit daran abarbeitet, ob sie jetzt für den Oscar nominiert ist oder nicht. Wir wissen alle, dass sie natürlich nicht für den Oscar nominiert wird.
Nein, das wissen wir ja, ist ja eine Vergangenheit. Aber,
nee, aber auch
wie sie diesen Auftritt da beim Super Bowl entwickelt hat und was sie da für Hintergedanken hatte, das habe ich beim Sehen nicht gesehen.
Right. Same.
Und das habe ich danach erst mitbekommen, was dahinter steckt. Mhm. Und sie ist einfach so schön und sie tut natürlich wahnsinnig viel dafür, aber wow, also eine schöne Frau, die auch sich mehr Gedanken macht, als man ihr zubilligt, also wo man seine eigenen Vorurteile ein bisschen revidieren kann, fand ich eine schöne Doku.
Same, fand ich auch gut. Ich habe auch genau wie du viele Sachen über diesen Super Bowl Auftritt nochmal gelernt, Symboliken, diese Cages zum Beispiel, wo die Kinder drin waren, die Latina-Kinder in den Cages, das war mir vorher nicht klar, dass das die Symbolik ist und dass sie sich da so für eingesetzt hat und dass die Trump-treuen NFL-Idioten oder was auch immer das war.
Ja, die hat sie alle beiseite geschoben.
Also und Madame hat ein nicht-binäres Kind, das sie als nicht-binär auf der Bühne vorstellt.
Ja.
Very nice
I like that. Death, Love and Robots habe ich geliebt. Mochte ich gerne. Sei lieb und gehorche, diese
geile Doku.
Ja, die fand ich mega über die Latter Saints. Also die radikalere Abspaltung der Mormonen.
Also nicht so
insane.
Also nicht so gut wie die Osho-Doku aus dem letzten Jahr, aber auch sehr gut.
Very good.
Okay, ihr Jimmy Savile. Du musst diese ganzen Shownotes machen.
Ja, ich mache die ja immer. Insofern, I don't care. Jimmy Savile fand ich auch gut.
Habe ich nicht gesehen.
Die ist gut. Also ne, ich meine, der ist ja der Nationalheld der Briten gewesen. Der hat ja, niemand hat so viel Gutes getan wie Jimmy Savile. Wirklich.
Und Böses offenbar.
Millionen, also zig Millionen, Dutzende Millionen hat er gesammelt für gute Zwecke. Der war bei den Royals ein- und ausgegangen. Charles hat sich bei dem Tipps geholt, wie er sich dem Volk nähern kann und so. Und parallel hat er halt einfach mal in hunderter Höhen Kinder.
Kindesmissbrauch.
Ja, nicht beider Geschlechter. Doch. Und es kam alles erst nach seinem Tod raus, weil vorher hat es keinen interessiert.
Und da gibt es eine Doku?
Ja. Jimmy Savile, Monster irgendwas gibt es auf Netflix. Ich packe es in die Shownotes. Also ja, wenn ihr zu Hause liegt und nichts zu tun habt, könnt ihr das alles gucken.
Ja.
Ansonsten sei nochmal gesagt.
Fühlt euch schön, egal wie ihr aussieht.
Genau.
So.
Genau. Und wir haben tatsächlich, wir haben es in der letzten Folge ja schon angeteasert, jetzt können wir es ein bisschen konkreter sagen, dass Freiluftkino Charlottenburg.
Das Kiezkino Charlottenburg ist ein kleines, aber feines Freiluftkino mit 75 Plätzen. Wir sind da am 17. Juli, am 14. Juli. Sorry. Und machen was wir schon lange vor Publikum machen wollten, nämlich wir reden über HIV und AIDS und schauen danach. Die Diskussion dauert so 40, 45 Minuten. Ist also ein bisschen, wer unsere HIV-Folge kennt, weiß, dass das sehr anrührend sein kann, wenn wir dreimal vom Leder ziehen zu dem Thema. Und danach schauen wir eine der tollsten Dokus, die ich kenne. Die heißt We Were Here und lässt Protagonistinnen aus den ersten Jahren über HIV in San Francisco und den USA reden. Das ist super anrührend, sehr touchy und war auf der Shortlist für den Doku-Oscar, ist also qualitativ wirklich hochwertig. Wer sich einen hochemotionalen und teilweise sehr schönen Sommerabend mit uns machen kann, kann am 14.07. gerne ins Kiezkino nach Charlottenburg kommen. Wir freuen uns auf euch.
Genau, und ich glaube, online reservieren kann man die Tickets wahrscheinlich immer noch nicht. Oder? Wie ist das?
Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, kann man das.
Man kann das online reservieren.
Ja,
dann findet ihr das unter
Kiezkino. Ich packe dann den Link in die Shownotes.
Charlottenburg.
Genau, ich packe den Link ganz oben in die Shownotes.
Freiluftkino.
Da könnt ihr das dann buchen. Wir freuen uns auf euch und ihr kennt das Spiel. Ne, 5-Sterne-Bewertung gerne bei Apple Podcast und bei Spotify. Ernst gemeinte Verbesserungswünsche oder Komplimente oder News
oder
gerne
Kritik
an toyotatheyoungpodcast@gmail.com. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau. Wir haben euch lieb.
Habt einen schönen Sommer. Traut euch, euch an den Strand zu legen, so wie auch immer ihr seid.
Absolut.
Zieht die kurzen Klamotten an, zeigt alles, was ihr habt.
Lernt von unseren Fehlern.
Ihr seid geiler, als ihr seid.
Genau.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Bye. Du hast noch nicht auf Wiedergehört gesagt, Paul.
Ein Glück.
Hast du es?
Hab ich.
Okay. Nein. Jetzt ist es untergegangen, sag's nochmal.
Nein, bitte
nicht. Auf Wiedergehört.
Thank you.